Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo, dem Podcast rund ums Fahrrad. Im zweiten Anlauf soll es nun klappen. Ich grüße ganz, ganz herzlich im fernen München bei schönen, hoffentlich so mittelwarmen Temperaturen den lieben Thomas. Guten Abend, Thomas.
Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Wenn der Thomas heute ein bisschen langsamer reagiert, dann liegt das daran, dass ich ihm gerade so die Ohren voll gehustet habe, noch kurz, dass er etwas lang, dass er sich noch erholen muss davon vielleicht. Wie geht's uns denn im schönen München?
Ja, sehr gut, ne? Obwohl das Wetter eher frostig ist momentan.
Ach, Quatsch, echt? Nö, bei uns eifriger Sonnenschein heute. Aber ich kriege ja oft Bilder aus München geschickt von Familienmitgliedern dort. Und im Moment möchte ich mich nicht beschweren über das Hier und Jetzt. Aber Beschweren ist ja eh nicht so unser Ding. Vor langsam geht mir manche Sachen ziemlich auf den Sack. Aber damit wollen wir gar nicht erst anfangen wieder. Außerdem ist die Themenliste, also wir haben so eine Liste und da sind so einzelne, wie so ein Excel-Sheet, hier so ein Google-Doc-Sheet, bla bla blub, und da sind wir bis Zeile 84. Und ich sage euch, 84 Zeilen bedeutet ein Haufen Zeugs, was der Thomas zusammengetragen hat, was es zu besprechen ist. Und deswegen verschwenden wir gar nicht viel Zeit mit Geplänkel, sondern machen einfach erstmal da weiter. Nicht ganz genau, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, aber so ziemlich genau, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und das war in Spanien, im wunderschönen Katalonien, bei der 100. selbigen Rundfahrt, der Katalonien-Rundfahrt.
Ja, nachdem wir beim letzten Mal schon so ein bisschen, oder ich zumindest, diese Bora-Hans-Grohe-Taktik kritisiert haben, weil man gesagt hat, Lennart Kemner möchte da auf Gesamtwertung fahren, ist sie dann doch noch aufgegangen auf Etappe 5. Als da beim, ich weiß gar nicht, wie viel der Ausreißversuch es war, ich glaube, der dritte, das doch noch aufgegangen ist und er eine Etappe gewonnen hat.
Ja, also irgendwann muss es ja auch mal klappen. Also wie damals Jens Vogt ja mal gesagt hat, ich muss mir einfach nur so lange auf das Glück einprügeln, bis es irgendwann bei mir bleibt, und das ist da jetzt einfach geglückt. Wobei ich auch gar nicht mehr weiß, hattest du es mir vorher geschickt oder hinterher geschickt, dass die Geschichte, dass jetzt vielleicht nicht unbedingt also der Herr Denk und Konsorten die meisten Freunde noch im Peloton hat. Deswegen werden da vielleicht auch manche so mit ein bisschen lachenden Auge hingeschaut haben.
Ja, definitiv. Also man sieht ja jetzt, bei der Mannschaft ist bei der Rundfahrt dann gegen Ende so ein bisschen der Knoten aufgegangen.
Ja. Zum Glück für sie, zum Glück für sie. Kam dann am nächsten Tag 6. Etappe, um es ein bisschen kurz anzureißen. Nächster Sieg für Bora Hansgrohe, dann Peter Sagan hat, ich will nicht sagen endlich mal gesiegt, aber hat zumindest für sich selber mal so ein bisschen rausgetreten, ne? Also so, irgendwann fängt man ja auch selber, selbst ein Sagan, behaupte ich einfach mal, fängt irgendwann mal an zu grübeln, was los ist. Und auch wenn augenscheinlich oder vermeintlich das Umfeld nicht vielleicht im Moment so das ist, wie er sich vorstellt. Nichtsdestotrotz, auch in schlechten Situationen hat ein guter Fahrer schon so manchen Sieg rausgefahren. Und schön für ihn, dass er da auch mal ein Erfolgserlebnis auf der Straße hat.
Ja, auf der Etappe, wo man eigentlich dachte, Tarragona-Mataro, fast 200 Kilometer, sehr welliges Profil, wo eigentlich Ausreißer vielleicht durchkommen, gab es dann doch mal eine Chance für Sprinter. Man muss sagen, für die ganz, ganz wenigen Sprinter oder sprintfesten Fahrer, die dabei waren, also hat Peter Sagan sich da in einem sehr, sehr chaotischen Finale durchgesetzt und da wieder mal bewiesen, dass er in so einem Rennen genau das richtige Näschen hat. Man sieht, Sagan gewinnt vor Daryl Impey, Juan Sebastian Molano und Reinhard Janse van Rensburg. Also nicht die absolute Topkarte der Sprinter mit Sicherheit.
Und vor allen Dingen auch ein Sprint, wo man dann sagen muss, das war jetzt nicht so ein klassischer Sprint, wo die Züge aufgebaut werden, sondern es war auch so ein bisschen Einzelkämpfer. Tum interpretiere ich einfach mal. Und
Harakiri, ja.
Da, wenn Sagan allein, also Mann gegen Mann klingt so blöd, ne? Das klingt so martialisch, aber wenn er nur mal alleine, ich glaube, dass er alleine ohne Zug immer noch einer von denjenigen ist, die andere ohne Zug, also ohne die Vorbereitung, immer an einem guten Tag schlagen kann.
Das muss man ihm lassen, ja. Er ist einer der wenigen Sprinter im Feld, so würde ich sagen, die auch ohne Anfahrer genauso gut sind wie mit.
Mhm. Ja, und wenn es dann zu der Situation kommt, dass niemand mehr seinen Mann, seinen Wingman dabei hat, ne, dann ist das natürlich der für ihn dann entscheidende Vorteil an dem Tag oder in diesem Moment bei dieser Etappe. Das muss man einfach sagen. Also im Prinzip alles, wenn irgendwo was kaputt geht, kann er nur von profitieren. Und kaputt gemacht hat dann allerdings auch am letzten Tag nicht mehr groß irgendwer irgendwas, denn das war die Fahrt nach Barcelona, der, wie ich finde, mit europäischen schönsten Stadt überhaupt, wo dann Ineos Grenadines erstmal den Sack zugemacht hat und zum zweiten Thomas de Gent vom Team Lotto den Tagessieg geholt hat.
Ja, auch für Thomas de Gent ist ein langer ersehnter Sieg gewesen, war jetzt glaube ich auch längere Zeit schon her, dass der Mann ein Rennen gewonnen hat. Also ich gucke hier gerade mal so sein Palmarès durch. Letzte Saison mal ein dritter Platz bei einer Giro-Etappe. Ansonsten ist da kein Sieg rausgesprungen. Ich glaube, es war 2019, ja, genau. Da hat er auf einer Etappe, hat er sogar eine Tour-Etappe gewonnen, genau.
Eine Tour-Etappe und Katalonien-Rundfahrt auch eine Etappe damals.
Ja, also auch schon sehr lange her für so einen hochgerankten Fahrer, dass er einen Sieg gefeiert hat und auf der Etappe jetzt bei der Katalonien-Rundfahrt so ein typischer Thomas de Gent aus einer Ausreißergruppe raus, zusammen mit Mohoric war er da am Ende noch, den er dann da an diesem Montjuïc, also diesem Berg zu diesem Schloss oder was das da ist in Barcelona, hat einfach stehen lassen.
Mhm. Ja, und Gesamtsieg, da war ja vorher schon eigentlich alles so festgezurrt. Dementsprechend kann man auch nur, die Katalonien-Rundfahrt wird auch nächstes Jahr dann umbenannt in die Ineos-Tour, weil die Ineos hat sich einfach die Plätze 1, 2, 3, den Platz 4 haben sie einfach, haben sie bewusst nicht mehr gemacht, damit es nicht zu frech wird. Also Adam Yates vor Richie Porte, vor Gerald Thomas.
Ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei der Rundfahrt mal ein Dreierpodium gab. Also bei einzelnen Rennen, also kann man sich Paris-Roubaix da dran erinnern, in den 90ern beispielsweise, dass es da mal von Mappay ein reines Podium gab, aber so bei Rundfahrten habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm.
Würde mir auch, also es wird mit Sicherheit irgendwo ein kleines Ding mal geben, wo es das gegeben hat, aber das ist schon eine Demonstration und vielleicht auch von Ineos so ein Fingerzeig nach dem Motto, okay, das ist jetzt dieses Jahr bis jetzt nicht alles so rund gelaufen oder nicht alles super gelaufen, aber wer so dumm war, uns nicht auf dem Schirm zu haben, dem ist eh nicht mehr zu helfen, also da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Könnte auch eine super Truppe, also vielleicht war das auch so eine Maßnahme, so nach dem Motto, okay, hier das ist jetzt so ein Trio, mit dem wir bei irgendeiner großen Grand Tour mit an den Start gehen können. Ne? Also das sind die kann man ja alle drei vorne sehen, im Prinzip bei jeder Grand Tour.
Das, ja, schon, klar, aber man hat ja gesehen, es war jetzt nicht die Konkurrenz wie bei einer Grand Tour. Also da haben jetzt die beiden Stärksten, also Roglic und Pogacar, noch gefehlt und ob das dann bei einer Tour de France sich auch so ausgehen kann, oh, halte ich mal noch für fraglich.
Nee, dass das so ausgehen kann, das glaube ich auch nicht. Aber ich finde es so als, wie soll man sagen, Teambuilding oder Maßnahme oder so nach dem Motto, okay, alles auch aus dem British Empire. Ja, genau. Ne, alles Empire und so nach dem Motto, die verstehen sich, also so Teambuilding-mäßig kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass man diese drei da irgendwie versucht, so als wie hieß das früher? Schröder, Lafontaine und
Das Dreigestirn.
Nee, da gab es auch so einen ganz bestimmten Ausdruck, weiß ich nicht mehr. Schröder, Lafontaine und der Unwichtigste. Hier unser BDR-Präsident. auf den Namen komme ich jetzt nicht. Um Gottes Willen. Schabing. Die hat noch als Dreiertruppe so einen Namen, aber. Naja, genau, die meine ich jedenfalls. Vielleicht auch so eine Nummer, dass das wird, aber ist schon beeindruckend. Ich meine,
Troika.
Ja, so. Müssen wir mal gucken, was daraus wird. Können sich nicht mehr nehmen lassen oder werden sich nicht mehr nehmen lassen, diesen Dreifachsieg, wenn da nicht noch irgendwann mal in ein paar Jahren irgendwas Unschönes kommt. Das ist aber auf jeden Fall jetzt in den Geschichtsbüchern erstmal so festgehalten. Und damit war dann die Katalonien-Rundfahrt auch beendet. Und im Prinzip ging es dann so langsam rüber Richtung Belgien. Denn dort stand dann an der E3-Preis. Oder wie er mittlerweile korrekt genannt wird, E3-Preis Harl Harelbeke nach Harelbeke, 200 Kilometer durch Belgien. Und wenn man in Belgien Rad fährt, dann kann man davon ausgehen, was quasi Ineos für die Rundfahrten ist, Quickstep eigentlich liebend gerne für die Klassiker.
Ja, heißt mittlerweile E3 Saxo Bank Classic und ist ja traditionell so ein bisschen die kleine Ausgabe der Flandern-Rundfahrt. Ich mag das Rennen fast noch ein bisschen lieber als die richtige Flandern-Rundfahrt, weil da mit noch offenerem Visier gefahren wird, weil da natürlich nicht so viel auf dem Spiel steht wie bei der großen Ronde. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, der König Quickstep hat mal wieder seine Macht demonstriert bei den Klassikern und ja, aus dieser Gruppe heraus, die da zum Schluss noch vorne war, immerhin auch so ein Mathieu van der Poel da noch dabei, haben sie dann mit Kaspar Asgreen das ganz clever angestellt im Finale. Der hat es ähnlich wie Cancellara früher gemacht, um eine Verkehrsinsel von hinten aus der Gruppe attackiert, dass keiner mitfahren konnte. Mhm. Und da die da numerisch eine Überlegenheit hatten mit, glaube ich, sogar 3 Fahrern in dieser ersten Gruppe, war es klar, dass irgendwie einer dieser König Quickstep-Fahrer sich da absetzen würde.
Interessant fand ich einen Fahrer, den ich jetzt so gar nicht, also so ein, wie soll man es sagen, ein Name, der immer mal fällt, Dylan van Baarle, der Ineos-Profi, der da auch mit vorne dabei war. Ist so für mich komplett kennst du das, wenn man so einen Namen immer mal, also so nach dem so, ja, den Namen habe ich schon mal gehört, also überhaupt nicht zuordnen kann. Also ich hätte jetzt wirklich, hätte es mir viel Geld geboten, hätte ich dir nicht sagen können, von welchem Team der ist und auch jetzt, ne, hier mal was, Tour of Britain mal gewonnen, aber jetzt auch nichts, ne? Harold Santor, also damals in Australien, auch so ein Fahrer, nie richtig auf dem Schirm gehabt, aber der da ja auch ordentlich mitgehalten hat.
Ja, klar, und er spielt später in der Sendung auch noch mal eine Rolle, also das ist ja ein richtiger Klassiker-Spezialist, wenn du siehst, da hat ja auch in der
Größe, Gewicht und in den Niederlanden geboren, da passt vieles. Das muss man so sagen, ne?
Aber er ist ein richtiger Roller.
Ja. Aber war mir gar nicht so, also es war mir gar nicht so richtig klar, dass der bei Ineos dann noch rumturnt. Und Quickstep hat gewonnen und das vielleicht auch, das werden wir später in der Sendung, wird das nochmal Einzug erhalten, dieser Name, Kaspar Asgreen hat einfach an den Tag mal zugemacht.
Ja, also ich glaube, er war zwischendurch ja auch schon mal vorne weg und dann wieder eingeholt und hat es dann nochmal mit der Brechstange probiert. Aber ist bei der König Quickstep ja so das Faszinierende, die sind überhaupt nicht außenrechenbar. Also während du bei einem Team Alpecin Phoenix sagen kannst, du pass auf, wir müssen da nur Van der Poel im Schach halten, oder bei Jumbo Visma ist es Wout van Aert, das Pendant dazu, weißt du bei der König Quickstep nie, also auf wen du da irgendwie achten musst.
Nee, also alleine Stanek Stabar war noch dabei, der ja auch immer, also den kann er auch nicht aus den Augen lassen, ganz einfach gesagt, ne? Also ja. Der Gewinner von Strade Bianchi auch mal, Tour de France Etappensieger, Vuelta Etappensieger, zweimal Zweiter bei Paris-Roubaix, ja? Also wenn die da einfach mit 2 Leuten drin sind, die können sich einfach zu zweit hinten draufsetzen und erstmal warten und gucken, was passiert und die anderen machen lassen, ne? Ist einfach, also einfach ist Quickstep an der Stelle eine Macht, muss man einfach so sagen. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, was jetzt wäre, wenn mal so ein Mathieu van der Poel bei denen unterschreibt. Das wird ja noch, also das darf eigentlich gar nicht passieren, weil sonst würde man jede Spannung rausnehmen.
Naja, es wird ja momentan gerüchtet, dass die sich für Peter Sagan interessieren. Das wäre, glaube ich, nochmal sowas, was der Karriere von Sagan so einen Wendepunkt nochmal geben könnte.
Ja, meinst du? Also machen wir kurz einen Sagan-Einschub. Das mit Ralf Denk, ne? Also das wird ja nichts mehr. Also da sind wir uns einig. Also wer jetzt noch im Wettbüro einen Zehner drauf wettet, dass Sagan nächstes Jahr noch für Ralf Denk fährt, der kann mir das Geld auch persönlich vorbeibringen. Hier ist wenigstens besser aufgehoben. Aber Quickstep?
Also. Ja, es kommt halt darauf an, was da für ein Finanzierungsmodell angedacht ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es funktionieren würde, wenn da das so ähnlich das Gehalt von Sagan wie bei Bora, nämlich da zum großen Teil durch Specialized finanziert werden würde.
Klar, Also anders wird das, glaube ich, nirgendwo laufen.
Vielleicht hat ja auch Specialized andere Pläne und die sagen, gut, wir haben jetzt da bei Bora genug rausgeholt und wir konzentrieren uns auf The König, weil die sind das Team, das die meisten Siege holt und die bieten eine bessere Plattform für uns.
Andererseits fährt The König nicht schon auf Specialized?
Ich glaube, die fahren schon eher auf Specialized, aber die können ja auch sagen, ja, das andere Team brauchen wir nicht mehr.
Ja, wäre natürlich ein Gedanke, ne? Wobei der deutsche Markt jetzt vielleicht auch nicht der unwichtigste für Specialized, also ist mit Sicherheit weltweit nicht der wichtigste, aber ist jetzt durchaus ein Markt, wo man den einen oder anderen Euro gerne mitnimmt, behaupte ich einfach mal. Ich weiß allerdings nicht, also ich finde es schwierig, Peter Sagan einzuschauen, also welches Team an ihm noch Freude haben kann. Also es klingt jetzt wirklich hart und blöd. Ich meine, wie alt ist er? 31 sehe ich gerade. Oh, am 26. Januar, ein Tag vor mir Geburtstag. Na, also er ist 31, das heißt, er könnte noch 1, 2, 3, 4 gute Jahre vielleicht haben. Andererseits, er fährt schon sehr, 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 sehr lange. Ich weiß nicht, ne? Ich sehe hier gerade eine Interviewbeschrift, Sagan, ich fühle mich noch nicht alt. Naja, ich fühle mich auch manchmal nicht alt, ne? Also das... oft genug fühle ich mich nicht alt und meine Frau sagt auch manchmal, ich wäre noch ein kleines Kind, aber das eine hat jetzt mit dem anderen nichts zu tun, ne? Also wenn ich mir vorstelle, dass er jetzt mit 31 schon seit 12 Jahren im Profizirkus unterwegs ist und da auch nicht gerade wenig Renntage hat oder hatte.
Ja, aber andererseits siehst du ja auch, dass beispielsweise Mark Cavendish in dem Team auch wieder aufblüht.
Ja. Ja, stimmt.
Ja, also ich weiß nicht, also ich könnte mir das schon in irgendeiner Form vorstellen, nur glaube ich nicht, dass Sagan nochmal so einen fetten Vertrag bekommt wie jetzt aktuell.
Nee, absolut nicht. Wird er nicht. Hat er sich auch nicht erarbeitet? Also muss man, also ne, was, also im Jahr 2020. Ja,
den Vertrag, den er jetzt hat er sich schon erarbeitet, aber den kommenden vielleicht nicht
zwingend. Ja, also er ist 2017, sagen wir mal so, er ist 2017 zu Bora gegangen. Ja, und er hatte 2016, wenn ich mir jetzt nur mal die Pro Cycling Stats Punkte ansehe, 2016 hatte er sein fettestes Jahr. So, also den hat er sich erarbeitet. Aber ab dann ging es auch wirklich nur noch bergab. Und wenn ich mir anschaue, also ne, diese Punkte sind natürlich, können immer nur ein Indikator sein. Ne? Also für ein Team ist das ja auch was nach außen, eine Strahlkraft. Und es gibt mit Sicherheit Fahrer, die mehr Punkte einfahren, aber geringeren Marktwert halten haben, weil sie nach außen einfach nicht so werbewirksam sind und. Aber nichtsdestotrotz, also ich weiß nicht, ob der König sich damit einen Gefallen tut auch. Also bin ich ein bisschen unsicher. Ob man, also wenn sie nichts dafür bezahlen müssen, ne? Wenn Specialized sagt, alles klar, wir machen jetzt wie eine Schachfigur, wir verschieben jetzt Sagan von Bora nach der König. Okay, ne, dann würde ich, also ich würde ihn immer, wenn es mir nicht ans Budget geht, würde ich ihn immer nehmen. Aber wenn ich dafür...
Andererseits könnte ich mir höchstens dann vielleicht so ein Team wie Israel beispielsweise vorstellen, wo so Geld nicht so die Rolle spielt, dass die sagen, die holen den.
Ja, genau. Also und so wie es bei Bora ja auch war, das war damals ja sowohl eine sportliche Entscheidung als auch eine Renommee-Entscheidung, finde ich. Ne? Man wollte ja dann auch mal bei den Großen mitspielen oder im großen, großen Orchester nicht mehr nur die kleine Triangel sein. Aber Deconic ist ja jetzt schon wer. Die brauchen sich nicht Fahrer einzukaufen, um Renommee einzukaufen. Das ist nicht nötig. Und ob man dann das Geld, was man, wenn man Geld investieren muss, ob man das nicht in einen anderen Fahrer investieren könnte oder ob es sich da besser aufgehoben wäre, das ist, glaube ich, kann eine sehr lange Diskussion sein, die man da führen muss und die wahrscheinlich auch dort geführt wird. Und am Ende des Tages macht eh Lefebvre, was er will. Also der entscheidet aus dem Bauch raus. Wenn der einen Abend mit Sagan wahrscheinlich um die Häuser zieht und am Ende jeder in seinem Zimmer aufwacht und nicht mehr wissen, was er nach Stunde zwei gemacht hat, ab 2 Uhr nachts gemacht haben, ja, dann hat er seinen Vertrag und dann spielt Geld keine Rolle wahrscheinlich. Aber wenn man da als Deconic viel investieren muss, weiß ich nicht, ob das nicht Geld ist, was man dann...
Nee, dann nicht, also...
In die Jugend nicht besser
investieren. Höchstens mit dem von mir angedachten Finanzierungsmodell.
Ja, genau, das im Prinzip Specialized entscheidet, wo ihr Fahrer... Und das wiederum wirft ganz neue Fragen, finde ich, auch auf. Weil wenn jetzt schon die Radsponsoren, also wenn jetzt, man stelle sich mal vor, damals hätte Team Trek gesagt, pass mal auf, Sie, Herr, wie war noch Ihr Name? Armstrong, glaube ich, nicht wahr? Wir möchten jetzt auf den deutschen Markt, wir haben jetzt bei diesem T-Mobile haben wir die Pinarellos rausgeworfen und T-Mobile wird jetzt von Trek ausgestattet. Sie fahren jetzt mit dem Herrn Ulrich. Ne? Also
ja, aber andererseits, das gibt es ja immer häufiger, machen wir uns nichts vor. Und Mathieu van der Poel fährt auch nur bei Alpecin wegen Canyon.
Ja. Und ist das was wir gut finden?
Nee, mit Sicherheit nicht, aber um solche Superstars für solche Teams, dass die sich die leisten können, ist es notwendig.
Mhm. Mathieu van der Poel finde ich da noch eine interessantere Nummer, weil im Prinzip in dem Fall ist es ja so, dass sich das Team ihn sonst ja nie leisten könnte. In dem Fall ist es ja so eher wie eine Entwicklung, da würde ich das fast so als Entwicklungshilfe fast verstehen, was Canyon da an Geld gibt. Während es bei De Koenig, weißt du, da hast du ja eh schon den größten Haufen in Bezug auf die Klassiker gesehen und da wird dann noch die Mohnblume oben in den Haufen gesteckt.
Und ja, aber die haben ja keine, also das ist ja jetzt auch kein Hochbudget-Team, also die haben ja keine richtigen alteingesessenen Superstars im Team. Der einzige super teuren Fahrer, den die haben, ist Julian Alaphilippe und mit Abstrichen ist noch Nico Evenepoel. Aber ansonsten ist das eine Mannschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass sie immer neue Talente hervorbringt und eine solide Basis, beispielsweise an Klassikerfahrern hat, die irgendwann auch das Team wieder verlassen. Hm.
Ja, aber also Sam Bennett noch zu nennen, wen haben wir noch? Kasper Asgreen. Also selbst wenn sie keine Superstars haben, aber sie haben die Siege. Und ja, dann kommen wir zu der Philosophie, was ist jetzt wichtiger, die Trophäen oder die Trophäen hochhalten? Und ich glaube, da wenn das belgische Herz da so schlägt, dann sagen die sich, ich habe lieber einen Asgreen, der Erster wird aus der zweiten Reihe, als einen aus der ersten Reihe, der Zweiter wird mit einem Peter Sagan.
Ja, das ist die Frage, ob man nicht Sagan dahin kriegt, dass er immer Erster wird.
Ich stelle mir gerade vor, wie Cavendish noch den Handfahrer für Sagan macht. Da kommen ja die ganz alten Zeiten in mir vor. Ja, wird auf jeden Fall interessant. Also ich tippe, soll man eine kleine Kugel Schokoladeneis wetten, dass ich glaube nicht, dass Sagan das machen wird. Also, oder nee, also ich glaube nicht, dass das, die Idee mit Israel oder so, oder auch so ein Team, ich meine jetzt nicht die, sondern von der Idee her sowas wie Jack Segafredo, denen wahrscheinlich auch das Budget fehlt und es muss irgendein anderes Specialized-Team sein wahrscheinlich.
Ja, das würde ich sogar fast schon als Maßstab nehmen, wenn Peter Sagan weiter mit Specialized zusammenarbeitet, dass es eines dieser Teams fast schon sein muss, also weil beispielsweise Trek werden den auch alleine nicht holen.
Nee, klar. Also da darf den auch das, also nee, ich gucke gerade noch, welche, leider Gottes, das steht auf der Seite von, auch irgendwie komisch, ne? Specialized, ich bin gerade auf der Seite und dachte mir, okay, da ist doch jetzt bestimmt irgendwo angegeben, welche Profiteams die unterstützen. Innovation, Geschichte, Stiftung. Aber da ist nichts. Würde ich ja, also ich würde ja jetzt einen Sagan direkt mal da als erstes vorne auf die Seite pinnen. Aber sind sie anscheinend. Vielleicht ist das auch schon der erste Schritt. Der erste Abgang. Ne? Also das erste Team, was wir hier sehen, S-Works, Team Bölz. Aber vielleicht ist das auch nur auf der deutschen Seite. Vielleicht ist das, also, ja doch. Also wenn man sich so auf der Seite von Specialized anguckt, ne, sieht man direkt das erste Bild. Ich weiß gar nicht, ich kenne die Menschen ja nicht. Das ist Alaphilippe vor Sagan und dahinter ein Cannondale. Also, ach ja, sind wir gespannt. Da können wir uns drauf freuen, was da kommen wird. Jetzt haben wir uns komplett verdeddelt und ich habe noch nicht meine Kapitel gemacht, wie ich Idiot. Auf jeden Fall kommt jetzt nach dem E3-Preis Saxo Gedöns Dingens Bummens gehen wir rüber zu Gent Wevelgem, dem weiteren Rennen in Belgien, welches dann ein paar Tage später nur stattfand.
Ja, ein bisschen länger mit 250 Kilometern als der E3-Preis und da muss man sagen, war so ein bisschen so die einzige Klassik in diesem Frühjahr, wo sich der König Quickstep gar nicht gut angestellt hat. Das ging ja schon kurz nach dem Start los, dass da ordentlich Wind war und sich vorne so eine erste Windstaffel abgesetzt hat. Und das hatten die ziemlich verschlafen, der König Quickstep. Die hatten nur Sam Bennett da drin. Und ja, da gibt es dann doch einige Berge oder sagen wir mal, Hügel oder Hellingen, besser gesagt, mit Kopfsteinpflaster auch bei diesem Rennen, wo es dann zwar Sam Bennett auch bis zum Schluss drüber geschafft hat, aber der hat, ich weiß nicht, was der für ein Problem hatte, aber der hat sich scheinbar so viel Nahrung reingehauen, dass er dann da sich übergeben musste im Finale und komplett eingebrochen ist und durchgereicht wurde.
Entschuldigung, ich habe mich so extra noch gemutet, um nicht zu lachen. Ja, wie kennst du die Geschichte hier noch? Wer war es? War es Lupo? Rolf Wolfsohl? Mit dem Fisch? Der als Führender im gelben Trikot der Tour de France eine Fischvergiftung bekommen hat?
Habe ich jetzt gerade nicht im Sinn.
Weit vor unserer Zeit. Da gibt es das berühmte Zitat: Hätte ich doch nicht den Fisch gegessen. Nicht den Fisch. Allerdings war das abseits der Strecke. Meinst du echt, der hat sich zu dem Bauch voll geschlagen oder ist das irgendwo bestätigtes Gerücht?
Ich habe es nicht genau mitbekommen, was er jetzt genau hatte, aber auf jeden Fall hat er sich vor der Kamera zweimal übergeben im Finale.
Hennes Junkermann. Kurzer Einschub, noch ein nächster Einschub. Hennes Junkermann, ehemaliger Radfahrer, Berufsfahrer, zweimal Tour de Suisse gewonnen, gemeinsam mit Rudi Altig, Karl-Heinz-Konrad Wolfsohl prägte er die Jahre. Bei der Tour de France musste Junkermann wie weiter 13-fach wegen einer vermeintlichen Fischvergiftung aufgeben. In Erinnerung bleibt sein Ausspruch: Hätte ich mich doch der Fisch nicht gegessen.
So kann es gehen, ja, klar.
Ja,
Aber
das.
ich hätte gesagt, jetzt aus der Gruppe heraus, selbst wenn die zusammen ankommen, wäre es vielleicht nicht so einfach gewesen für Sam Bennett zu gewinnen. Wenn man sieht, also diese erste Gruppe, die da gemeinsam ankam, mit insgesamt 7 Fahrern, da waren Weltklasse-Sprinter dabei. Also da waren Wout van Aert dabei, da waren Colbrelli, Trentin, Nizzolo, Matthews. Also der Einzige, der eigentlich nicht sprinten kann, war Stefan
Stefan
Küng
Küng.
und Nathan van Hooydonk, der Teamkollege des späteren Siegers Wout van Aert. Aber ja, die Art und Weise, wie Wout van Aert das gewonnen hat, war schon sehr, sehr, sehr souverän. Wobei man sagen muss, es war sein erster großer Sieg bei einem belgischen Klassiker.
Stimmt, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, dass das überhaupt noch nichts da abgeschossen hat. Ne? Dritter von Flandern dieses Jahr, Strade Bianchi letztes Jahr. Aber da war er noch nicht. Zweiter der Weltmeisterschaft. Ja, aber vielleicht ist da jetzt auch der Knoten geplatzt, ne? Also, ich habe nur eine kurze Zusammenfassung des des Zielsprints gesehen und ich kann mir schon vorstellen, dass da noch einiges kommen wird. Er ist
Wobei
ja.
man sagen muss, wir haben ja schon so mal gefragt, Wout van Aert muss so ein bisschen entscheiden, diese Saison, was er machen will. Will er sich weiter in Richtung Rundfahrten entwickeln, in Richtung Sprint oder will er jetzt auf die Klassiker weitergehen? Und das scheint er, was die weiteren Klassiker-Resultate dann ja gezeigt haben, so ein bisschen jetzt zu bereuen. Da habe ich jetzt auch heute was gelesen von seinem Trainer, der gesagt hat, Tirreno Adriatico war so intensiv, dass man das gar nicht mal richtig als Vorbereitung nutzen konnte. Und wenn sie das gewusst hätten, wären sie lieber bei Paris-Nizza gestartet. Also da ist es wohl so gewesen, dass ihnen da Tirreno Adriatico so viele Körner gekostet hat, die ihm dann nachher für die Klassiker teilweise gefehlt haben.
Finde ich immer noch, also das kann man sich so gar nicht vorstellen, ne, dass man für ein Rennen oder eine Veranstaltung, die man vor 2, 3, 4, 5 Wochen gefahren ist, dass man da einen halben Monat später oder einen Monat später noch verbüßt, sozusagen. Ne? Das ist ja unser eins, mein Gott, der jede Woche vielleicht mal eine Runde fahren kann. Kann man sich das ja gar nicht so vorstellen bei der Regenerationszeit, die
Ja,
dazwischen ist.
doch. Und er hat ja in diesem Jahr auch sehr intensiv nochmal das Bergtraining forciert. Und na klar, wenn du eine Sache mehr machst, dann geht es immer zu Kosten einer anderen Sache. Und so ist es scheinbar, dass es ihn da doch, ja, vielleicht ein bisschen von dieser Frische, von dieser Spritzigkeit gekostet hat, dass er da vielleicht das ein oder andere Kilo noch abgenommen hat.
Ja, dann soll er wieder, also kann er sich ja noch zurück wieder in die andere Richtung entwickeln. Ne? Also er hat ja dieses Jahr, wenn man das mal hochrechnet, 12 Renntage. Das ist ja jetzt eigentlich nicht die Welt. Aber wenn diese 12 Renntage, ne, wenn vor allen Dingen der Abstand von Tirreno Adriatico mit 4 Tagen bis Mailand San Remo, was jetzt ja auch ein langes Rennen ist, ne, und dann nur eine Woche Zeit zu Iri 3. Ja, vielleicht
war das. Ja, du musst ja noch sehen, er hat ja, ist ja nicht nur auf der Straße, sondern auch noch im Gelände gefahren.
Mhm. Ja, stimmt, der ist ja noch die Cross-Saison gefahren, ja. Boah. Soll ich jetzt mal rausnehmen, kleines Päuschen machen und dann wieder stark zurückkommen. Behaupte ich einfach mal.
Das wird schon. Ja, soweit ich das gesehen habe, ist er jetzt aber dann auch beim Amstel Gold Race noch am Start.
Da muss man einfach, ja genau, Amstel, und dann macht er allerdings einen langen Break bis zur Dauphiné, wenn alles wie geplant stattfinden kann. Das ist ja auch immer noch alles mit dem Fragezeichen.
Aber krass, die Dauphiné in diesem Jahr schon am 30.05.
Ja,
sehe ich auch gerade erst.
Ja,
weil die Tour schon so früh startet, ja.
Ja, ich bin gespannt, was soll dieses Jahr noch Fußball, was ist irgendein Fußball-Dingsbums?
Ja, das ist gerade eines der größten Themen hier in München.
In München?
Naja, weil hier 3 Spiele stattfinden sollen, theoretisch, und aber da so ein bisschen die seitens des Fußballverbandes der Stadt die Pistole auf die Brust gesetzt wurde, ihr möchtet doch bitte Zuschauer im Stadion zulassen.
Ja, klar. Natürlich, klar. Was soll denn da passieren? Was kann denn da schon falsch spielen? Oh Mann, ist das WM oder EM oder was ist das?
Europameisterschaft, ja.
Ja,
also das dieses paneuropäische Turnier, das in, glaube ich, 13 Städten stattfindet.
Ja, damit die Fans auch wirklich weit reisen, ne, innerhalb von Europa. Das,
ja.
Klar. Oh Gott, klar, das wurde wahrscheinlich so angedacht mal als, also die Idee grundsätzlich fände ich in normalen Zeiten auch ganz nett. Aber ist halt
nicht. Ist wenig zeitgemäß momentan, ja.
Genau, nicht, das Wort nicht zeitgemäß ist wirklich so, wurde noch nie so bewusst richtig benutzt wie zurzeit, glaube ich. Und Olympia, also wir haben dieses Jahr Fußball-EM, Olympia, Tour de France. Aber noch was ich verpasst habe? Irgendwie, keine Ahnung, Deutscher Turnertag?
Nee, wie soll ich sagen, also die turnusmäßigen Sachen jährlich, also wie zum Beispiel Wimbledon oder diese ganzen großen Sportveranstaltungen finden ja sowieso alle statt.
Ja, da muss ich mir keine Sorgen machen. Aber weißt du, wenn wir dann vielleicht, ich möchte gar nicht erst wieder anfangen. Das regt mich sonst nur auf, sonst muss ich mir den Blutdruck messen. Wo waren wir denn jetzt? Bei Van Aert zu lange gefahren und hin und her, und Denk ist denkbar sauer gewesen, weil sie nämlich gar nicht starten durften.
Ja, es war schon so, dass Bora Hansgrohe wegen eines positiven Corona-Falls nicht zum E3-Preis antreten durfte, mhm. Und dann hieß es, ja, eventuell bestünde die Chance, dass sie dann, also E3-Preis war am Freitag, und dann bestünde die Chance, dass sie am Sonntag vielleicht fahren könnten bei Gent-Wevelgem. Aber ja, obwohl scheinbar dieser Fahrer, der dort positiv getestet wurde, gar nicht in Kontakt war, also mit allen, sondern scheinbar nur mit 1-2 Leuten, hat da einfach, ich glaube, das war ein belgischer Amtsarzt, der entschieden, dass da das ganze Team weiterhin in Quarantäne bleiben muss, also, oder beziehungsweise eine bestimmte Gruppe, und wer da ausgewählt wurde, war wohl ziemlich willkürlich. Und das kann ich dann durchaus nachvollziehen, dass da der Ralf Denke so ein bisschen aus dem Sattel gegangen ist.
Ja und nein. dann argumentieren wir mal dagegen. Also, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Arzt war, aber wenn das hier so geschrieben wird, ein Arzt hatte uns 2/3 der Mannschaft gesehen, ja, ich bin sehr enttäuscht, dass ein Allgemeinmediziner aus der Region eine ganze Mannschaft bei einem der größten Eintagesrennen der Welt blockieren kann. Ja, wer soll denn sonst blockieren? Ein Bauer mit seinem Traktor oder was? Also, klar, ein Allgemeinmediziner, also sollst du einen Zahnarzt ranholen oder ein Veterinärmediziner oder... ja klar, wenn ein Arzt nun mal für diese Region da zuständig ist, und wenn es ein Amtsarzt ist, noch mehr, weil das ist nun mal der Arzt von Amt, und der dann sagt, ey, ihr habt einen Corona-Fall, tschüss, aus, wir haben hier, man muss ja vielleicht auch sich noch mal ein bisschen vergegenwärtigen.
Naja, auf der anderen Seite, das waren halt 2/3 der Mannschaft, habe ich jetzt mal gerade gelesen, und da ist es dann halt schwierig, diejenigen auszuwählen, die in Quarantäne müssen, nicht, und
genau.
Diejenigen, die dann doch müssen, dann halt
nicht. Genau, dann mache ich es nämlich so, zack, dann gehen halt alle in Quarantäne. Ist mir doch egal. Also vor allen Dingen, wenn ich da gucke, warte mal, Corona-Zahlen für Belgien. Hier finde ich die aktuellen Corona-Zahlen in Belgien. Die hatten ja mal irgendwie hier so 7-Tages-Inzidenzen im November von 1000. So, dann haben sie sich runtergekämpft irgendwie, ne, und haben dann hier irgendwie so um diese deutschen 100 rum, ja, und dann gehen die Zahlen wieder rauf und sind sie jetzt wieder bei irgendwie, keine Ahnung, 300 in Belgien, ja, am 1. April. Also jetzt gar nicht so lange her. Ja, dann kann ich mir auch vorstellen, dass denen ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht und dass sie dann sagen, ist ja ganz nett, ihr mit euren Radrennen, aber wir möchten gerade irgendwie alles hier so ein bisschen runterkriegen, weil diese, ich glaube, das waren so innerhalb von Europa mit die meisten Todeszahlen pro Einwohner, ist das Wort, genau. Pro Einwohner. Lass uns mal einfach das nicht nochmal machen. War blöd, war eine blöde Idee, dass uns hier, keine Ahnung, wie viel Prozent der Bevölkerung verrecken. Zugegeben, alles ein bisschen zugespitzt. Alles, aber nichtsdestotrotz.
Naja, andererseits kann man ja böse gesagt auch sagen, zur falschen Zeit am falschen Ort. Also, wenn es ein belgisches Team gewesen wäre, kann ich mir schon vorstellen, dass da eine andere Regelung getroffen worden wäre.
Ja, und andersrum wäre es in Deutschland wahrscheinlich auch so gewesen, dass man da für ein deutsches Team eine andere Regelung. Aber ist nun mal ein belgisches Rennen? Da muss ich auch sagen, wir gucken uns hier Sport an, weil das ist eine schöne Nebensache. Und vielleicht für uns so zumindest die schönste Nebensache, dieser Radsport. Aber da gibt es auch noch echt wichtigere Sachen. Und
das ist absolut richtig, ja. Sobald da irgendeine Gefahr von ausgeht, sollte man das natürlich nicht weiter fortführen. Aber worum es so ein bisschen geht, ihm, denke ich, ist einfach auch diese Undurchsichtigkeit und Willkür, die da teilweise walten gelassen wird.
Klar, aber das ist...
Du brauchst halt einheitliche Regeln für wen, wer da irgendwie dann nicht fahren darf, wer fahren darf, das ist halt ein Dilemma, also da beißt sich halt sozusagen die Organisation des Sports mit der Gesundheitsorganisation vor Ort, und wenn sowas zusammenkommt, kann nur Chaos bei rauskommen.
Aber dann bin ich mir froh, dass das am Ende, jetzt ist ja noch meine Maus kaputt, dass am Ende das Amt das Wort hat und nicht der Sport, ne, also da bin ich wirklich, dann denke ich.
Das ist absolut richtig, ja.
Also am Ende des Tages möchte ich lieber von einem Amtsarzt aus Belgien die Entscheidung haben, ob gefahren wird oder nicht, als von einem Patrick Lefebvre. Oder einem Ralf Denk, meinetwegen auch. Also das ist tragisch, und das Rennen wird aber auch nächstes Jahr wieder stattfinden. Und dann kann der Ralf Denk nochmal fahren, dann fährt vielleicht sein Sager nicht mehr dort, aber oder vielleicht für ein anderes Team. Aber das finde ich schon okay so. Also da muss ich wirklich sagen, Ralf Denk, denk mal ein bisschen drüber nach, was du da so von dir gibst. Das ist meine persönliche Meinung. Genau. Also, da hatten wir dann aber schon, und bei den nächsten Rennen, das waren dann auch wieder sowas, was ich nicht aussprechen kann, die Dwarsdaardorf Flandern, Traverse La Flandre ME. Da kam dann der von mir eben schon mal angesprochene, in einem Nebensatz oder mehr als in einem Nebensatz erwähnte Ineos-Profi auf einmal. Dann hat er seine Sternstunde gehabt, beziehungsweise seinen großen Auftritt.
Ja, Dwarsdorf Flanderin, à travers la Flandre, also quer durch Flandern, quer durch Flanderns Felder sozusagen. Also das war ein schöner Solosieg von Dylan van Baarle, der sich da aus einer größeren Gruppe abgesetzt hat, schon ziemlich weit vom Ziel und am Ende auch alleine ankam. Und in dem Rennen muss man auch wieder sagen, ja, so der König Quickstep hat da eher die zweite Geige gespielt, was so ein bisschen ungewöhnlich war, fand ich. Und was ich erwartet hatte, war so ein Mathieu van der Poel vielleicht, aber der hat sich für seinen Sprinter, nämlich Tim Mellier, aufgeopfert. Mhm. Ja, und die Sprinter hatten aber nur noch die Möglichkeit, am Ende um Platz 2 zu fahren, den dann Christophe Laporte vor Tim Mellier eingefahren hat.
Mhm. Ja, Alexander Christoph, schön, mal wieder auf dem 6. Platz. Namen, den ich da immer wieder gerne lese. Aber das ist alles eigentlich nur Lirum Larum Löffelstil, wenn man eigentlich noch eine Flandern-Rundfahrt im Programm hat. Und weil das ist nun wirklich dann das, was zählt, diese Wochen oder in diesen Tagen. Und da hast du einen wirklich, wirklich, wirklich schönen Punkt reingeschrieben. Van der Poel ist auch nur ein Mensch und ist vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr in der Lage, nach 200, wie viele Kilometer sind es? 250, 260 Kilometern mit, noch mit jedem mitfahren zu können und jeden Angriff standzuhalten. Und ist auch die Reno Adriatico gefahren, also auch ein schweres Rennen. Fünfter in Mailand Sanremo, dritter E3-Preis, aber gereicht für die Flandern-Rundfahrt hat es leider nicht.
Nee, man muss auch sagen, dass...
Und zu Recht, auch nicht gereicht, finde ich.
Ja, schon. Also muss man so sagen, ganz einfach, war an dem Tag auch nicht der Beste. Aber für die Zukunft vielleicht ein Hoffnungsschimmer für die anderen Mannschaften, dass man jetzt mal gezeigt hat, dass diese beiden Superfahrer Van der Poel und Van Aert auch durch eine starke Mannschaft in die Schranken gewiesen werden können. Weil wie die Art und Weise wieder, wie der König Quickstep das gemacht hat, fand ich sehr beeindruckend. Also die waren das ja, die da auch das Finale dann angezündet haben mit einem Alaphilippe, wo man eigentlich dachte, es ist an dem Tag wieder der Mann, auf den sie setzen. Aber es war gar nicht er, sondern Askren am Ende, der Stärkste aus der Truppe war.
Aber war dir das in dem Moment, wo Alaphilippe angetreten ist, schon klar, dass sie nicht auf ihn setzt? Also oder bei mir hat es ewig noch gedauert, weil ich dachte, na, vielleicht packt das doch.
Ich habe 100% damit gerechnet, dass da Alaphilippe auch derjenige ist, den es aus der Mannschaft zu schlagen gilt. Aber ich war recht überrascht, dann als er da fast stillstand.
Ja, also das war wirklich so ein Moment, wo wie damals, wer war es noch? War das nicht Van der Poel bei der Weltmeisterschaft, der so stehen geblieben ist?
Ja, genau. 2019 also Harrogate.
Ja, das Bild hatte ich da auch kurz vor Augen und dachte mir, guck mal, jetzt kann der Van der Poel mal zugucken, wie es so ist, wenn jemand stehen bleibt.
Ja, also am Ende mit also als 42. mit über 2 Minuten Rückstand reingekommen.
Ja, aber keine Ahnung, ob du dann 2,5 Minuten hast oder 5 oder 3, das macht's ja auch nicht mehr aus. Ich fand einfach bei Askren am Ende, also er war sich einfach auch sehr, sehr sicher. Also er strahlte auch, fand ich zumindest in diesem Sprint oder auf den letzten Kilometern oder auf dem letzten Kilometer so eine Stärke aus, dass ich unter normalen Umständen hätte jetzt gesagt, okay, die zwei werden auf den letzten 2 Kilometer gegeneinander fahren, hätte ich ja dann wirklich sehr viel auf Van der Poel gesetzt, aber so während des Rennens dachte ich schon so, nee, das ist keine klare Nummer hier.
Nee, ich dachte eigentlich zwischendrin schon, es ist entschieden nach dieser ersten Attacke von Van der Poel, als er da schon so ein leichtes Loch zu allen hatte, aber Askren da mit letzter Kraft nochmal irgendwie hingefahren ist. Mhm. Da dachte ich schon so, boah, das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger durch, sobald er mal irgendwie 20 Meter Vorsprung hat, Van der Poel, aber...
Ja, und vor allen Dingen, sobald er, dass Askren jetzt sein ganzes Pulver schon verschossen hätte.
Genau, ja, das kommt noch dazu und ich habe auch immer gedacht auf den letzten Kilometern, na, wann will denn der jetzt mal angreifen, weil im Sprint hat er ja gar keine Chance, aber auch da hat man wieder gesehen, so ein Sprint nach 255 Kilometern ist komplett was anderes als ein Sprint nach 150 Kilometern und es war auch so ein ziemlich skurriler Sprint, wie ich fand, zwischen den beiden, als dann Van der Poel angetreten hat. Hat man eigentlich gedacht, ja gut, der hat das Gewinnen, aber da war plötzlich wieder der Stecker gezogen, 50 Meter vor Ziel.
Ja, also auch vielleicht seine eigene Restkraft sozusagen überschätzt. Ist ja jedem von uns wahrscheinlich schon mal so gegangen, dass man gedacht hat, ja, das wird noch, aber irgendwie war es das nicht mehr. Aber insgesamt finde ich auch, er hat sich sehr sportlich gezeigt. Also ne, in dem Moment, wo er realisiert hat, okay, das wird nichts mehr, das ist nichts mehr, hat ja auch, wie man hinterher gelesen hat, sofort gratuliert und gesagt, ey, man kann halt nicht immer gewinnen und die Saison hat er noch nichts gewonnen, wenn ich das richtig sehe, aber nichtsdestotrotz, ne, ist ein großartiger Fahrer. Also fairer Sportsmann auch noch dazu.
Definitiv, ja, aber ich habe es ja schon mal angemerkt, also er sollte vielleicht mal, so was das Gesamtprogramm angeht, ein bisschen ruhiger machen und ja, sich da vielleicht ein bisschen weniger auch aufhalten und sich gezielter noch Höhepunkte raussuchen, als da komplett die Cross-Saison zu bestreiten und dann da bei jedem Klassiker irgendwie rumzuturnen.
Ja, also was hat mir eben gesagt, wer war es nochmal mit 12 Renntagen? Er hat 18 Renntage, so viel, ne, also man könnte jetzt einerseits sagen, nicht so viel mehr, aber andererseits auch 50% mehr. Und vor allen Dingen erfährt er ja auch nicht keine irgendwie kurzen 150 Kilometer Rennen, sondern die ganz großen Nummern immer. Ja, vielleicht ist das auch einfach in gefahrenen Kilometern schon ein bisschen viel. Ich gucke jetzt mal, gefahrene Kilometer wird das ja auch. 2813 zu Askren, der Rennen gefahren ist. Oh, 3306. Also den Beweis haben wir uns gerade selber in ein Einsnest gelegt. Aber ist ja Ostern.
Nee, aber da geht es ja auch so ein bisschen um die Intensität. Also ja, wenn du guckst, beim Tirreno Adriatico ist ein Kasper Askren, das kann man ganz gut vergleichen mit Mathieu van der Poel, mitgerollt. Also der ist beste Platzierung, wo er wahrscheinlich mal vollgefahren ist, ist das Zeitfahren am Ende gewesen, die letzte Etappe. Und da ist er Achter gewesen, ansonsten immer im hinteren Mittelfeld. Und Mathieu van der Poel hat bei Tirreno Adriatico fast jeden Tag gefeuerwerkt.
Ja, der kann einfach nicht anders.
Tja, muss er seine Gäule besser im Zaun halten.
Sagt der eine Neandertaler zum anderen. Ach, wie schön, wie schön. Ja, gibt auch noch mehr zu erzählen. Also, ne, ein verdienter Sieger, das ist ja erstmal das Wichtige. Herzlichen Glückwunsch. Ein schöner, grundsätzlich nicht kein Regenrennen, auch schön immer für mich, für dich ärgerlich. Ich weiß, du liebst das ja, aber alle gesund durch. Und selbst kleine Reibereien auf der Strecke wurden einfach, wie soll man sagen, wurden kurz abgearbeitet und dann wurde weitergefahren. Der Bodycheck wurde vom Eishockey mit in den Radsport exportiert.
Ja, also das war eine Aktion, die
ich für mich nicht verstanden.
So vollkommen überflüssig war, weil ging scheinbar darum, dass sich da ein Astana-Fahrer, also Fedorov und Vergade von Alpecin Phoenix so ein bisschen in die Haare bekommen haben, weil die sich nicht über die Ausreißergruppe einig waren oder was weiß ich. Und der Alpecin-Fahrer hat dann dem Astana-Fahrer da einen Bodycheck verpasst. Man muss aber dazu sagen, das hat man auf den ersten Bildern gar nicht gesehen, nachdem der Astana-Profi dann nach vorne gefahren ist und dann einmal schön richtig in die Bremsen gegangen ist, sodass alle dahinter auch mehr oder minder gefährdet wurden. Und das war im Prinzip der Auslöser für diesen Bodycheck. Aber ja, so eine Aktion, da, wenn es den vom Rad haut, dann liegen gleich 20 andere Fahrer auf der Straße. Das hat da nichts zu suchen.
Nee, absolut nicht. Also und nochmal extra Punkte für die Radbeherrschung des Astana-Fahrers. Wer war das? Ich habe hier noch Jewgeni Fedorov müsste es gewesen sein. Der das wirklich, also meisterlich, also der hat sein Rad beherrscht an dieser Stelle. Also einfach, und da einerseits denke ich mir immer so, mein Gott, ey, wenn du so eine Aktion machst, dann musst du echt schon wirklich richtig, richtig Wut im Bauch haben, weil dir ist ja auch vollkommen klar, wenn du bei der Flandern-Rundfahrt vorne im Feld rumfährst und dann den anderen umsiebst, ne, das kriegt halt jeder mit. Also das kann ja nicht fürs Morgen bleiben. Also,
ja, sehr schön fand ich dann auch, was der Teamchef dann gesagt hat. Leider hat Otto dann zu impulsiv reagiert. Also das war ja auch ganz witzig in dem Rennen. Da gab es dann mehr oder weniger so ein Verhör auf dem Rad. Also da wurden die dann von verschiedenen Kommissären und auch, ich glaube, der war dann sogar beim Astana sportlichen Leiter einmal und der hat ihm da ein paar böse Worte noch zugeschimpft, da wurden die dann befragt und dann aus dem Rennen genommen.
Ja. Ja, das habe ich wiederum nicht mitbekommen, also diese Szene hatte ich nicht gesehen. Aber ja, mein Gott. Ja, einfach, also wie viel Druck muss auf dem Kessel sein, dass man dem nachgeben muss und in so einer Situation, wo man einfach davon ausgehen kann, dass da eine Kamera irgendwo rumturnt, da muss man schon wirklich entweder sehr, sehr dumm sein oder wirklich sehr, sehr emotional aufgewühlt. Und ja klar, ne, wenn der andere da vorhin eine Aktion gebracht hat, die ihn selber gefährdet hat und er dann einfach mal ihm zum, also ich bild mir mal ein, man wird in den meisten Fällen noch clever genug sein, es vielleicht bei Worten belassen zu können und ihm sagen, dass er wirklich eine, keine Ahnung, dein Hund ist sehr hässlich oder so, so. Aber ich nehme Bodycheck an der Situation.
Selbst wenn er ihm eine getachelt hätte, das wäre ungefährlicher gewesen, als wenn er ihm da fast ins Rad fährt.
Ja. Einfach eine Luftpumpe in die Speichen oder so. Nee, nichts. Also hinterher einfach zum Bus fahren, mal kurz sagen, pass mal auf, mein Freund, das war blöd. Ist jetzt auch wieder gut. Ja, machen wir weiter. Wir haben noch so viel. Erwähnenswert ist auf jeden Fall, und da gab es hinterher auch von Michael Scher ja einen großen Instagram-Post oder sonst etwas, der sich dazu geäußert hat. Es trug sich zu, dass er ich glaube, er hat eine Strafe bekommen, ne? Oder ist er disqualifiziert worden? Er hat nur eine Strafe bekommen.
Er ist aus dem Rennen genommen worden.
Ah, ist er rausgenommen worden? Okay, das habe ich, ja stimmt, das kommt von. Er ist rausgenommen worden, weil er eine Flasche zur falschen Zeit am falschen Ort weggeschmissen hat. Und er hat sich danach relativ emotional geäußert, dass er, glaube ich, bei irgendeiner, bei der Tour de France oder so von irgendeinem Fahrer mal eine geschenkt bekommen hat und ab da war quasi der Sklave ihn, wohin die Weichen des Lebens führen und dass er Radsportprofi werden möchte und. Und dass man diesen Moment, ne, also er guckt immer schon, ob irgendwelche Kinder am Straßenrand sind und dass er Flaschen aufbewahrt extra für und so weiter und so fort. Und ich finde die Regel jetzt auch doof.
Ja, also es war auch so ein bisschen das Testfeld, diese Flandern-Rundfahrt, weil es ja Anfang April war, nachdem diese, dass die UCI-Regeln, die neuen da greifen, und eine davon ist ja dieses Flaschenwurfverbot, da haben wir auch schon mal über Sinn und Unsinn diskutiert, dieser Regelung.
Ich weiß allerdings nicht mehr, was ich damals gesagt habe, um ehrlich zu sein.
Ja, das, also ich verstehe alle Argumente dafür und dagegen gibt es sicher auch ein paar und ich finde doch, dass die dafür überwiegen, wenn ausreichend Zuschauer da vorhanden sind, dass man das da selber den Verstand einschalten sollte und das natürlich nur da, wo wegwirft, wo auch Zuschauer sind und nicht irgendwo in der Walachei das Ding in die Botanik pfeffert, das ist ja logisch. Und deswegen regt sich gerade sehr viel Unmut gegen diese Regel, weil sie halt da bei Michael Scher da angewendet wurde und er da disqualifiziert wurde, weil er einem Zuschauer eine Flasche zugeworfen hat.
Ich glaube auch, dass, also zum einen sollte man das über Geldstrafen lösen und nicht um Disqualifikation. Dann kann der Fahrer, so blöd es klingt, immer noch entscheiden, ob ihm das Geld wert ist. Wenn ich in dem Moment irgendwie, keine Ahnung, wie viel Schweizer Franken dafür bezahlen muss, dass ich dem kleinen Jungen seinen Lebenstraum schenke und ich Profi bin und genug Geld habe, dann würde ich das in Kauf nehmen. Und dann sollte man also irgendwie staffeln oder so, keine Ahnung. Ich werfe eine Flasche, wie du schon sagst, wenn eindeutig die klare Geste zum Ausdruck gebracht werden und auch so interpretiert werden kann, ich möchte jetzt einem Zuschauer eine Freude machen oder sind Zuschauer da, die sich dieser Flasche ermächtigen können, dann ist das eine. Wenn ich jetzt nach zwischen Kilometer 150 und 160 bei der, keine Ahnung, Provence-Tour irgendwo in der Walachei bin, wo nirgendwo irgendein Mensch ist, außer die Kameramann vor mir und der Kommissar hinter mir, und ich schmeiß dann eine Flasche in die Büsche, dann ist das was komplett anderes. Aber wie immer bei solchen Entscheidungen, die dann am Ende des Tages die Auslegungssache des Kommissärs sind, ne, das ist natürlich dann schwierig. Aber ich finde das, also Scher jetzt dafür rauszunehmen, das fand ich ein Unding. Und ich finde auch seine Reaktion darauf wirklich sehr, 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 sehr gut. Also da hat ihm mal irgendjemand gesagt, entweder gut beraten. Na
klar, oder kannte und seine Meinung gesagt, völlig in Ordnung.
Ja. Ja, also das finde ich auch richtig so. Tut mir jetzt auch persönlich ein bisschen leid für ihn, ne? Und vor allen Dingen auch für die ganzen, also selbst so ein, ich weiß, dass ich als jedermann mal irgendwo einem kleinen Jungen am Straßenrand eine Flasche gegeben habe, wie der sich gefreut hat. Und ich bin wirklich so unwichtig wie sonst was. Ja, und wenn man ein Kind, und wenn da so ein Profi vorbeikommt und einem Kind eine Flasche gibt, fehlt mir das Verständnis dafür, dass das so eine Strafe nach sich ziehen muss. Aber naja, also.
Ja, mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Genau, das trifft es richtig. Kanonen auf Spatzen geschossen. Gut, damit machen wir die Flandern-Rundfahrt dicht für dieses Jahr. Eines der Monumente, das zweite Monument ist damit ad acta gelegt. Und noch lange sind wir nicht dabei. Du hast hier Rennen ausgesucht, noch, von denen ich noch nie etwas gehört habe und wo ich mich auch nie trauen würde, den Namen auszusprechen. Geschweige denn, dass ich dann für Live-Bilder gesehen hätte, wie im Vergleich zu den anderen.
Ja, das nächste ist ein Rennen, das man normalerweise auch nicht drüber sprechen würde. Cholet Pas de Loire ist so ein kleines Eintagesrennen in Frankreich irgendwo. Haben wir nur rausgesucht, zum einen, weil Ilia Viviani nach seinem Abgang von der König Quickstep mal wieder ein Rennen gewonnen hat. Mhm. Seit was weiß ich wie viel Tagen oder Jahren gefühlt, hat dafür Cofidis da mal wieder einen Sieg eingefahren. Und zum anderen natürlich wegen einer anderen Unsportlichkeit, die sich mal wieder der Kollege Buani gelassen
hat. Der Kollege, ich möchte nicht mit dem den als Kollegen ansehen. Ja, also Unsportlichkeit, er hat einfach ein bisschen völlig unnötigerweise auf dem vierten Rang liegen, glaube ich, hat er eine neue Linie auf einmal versucht zu finden und da kam jemand mit einer etwas schnelleren Geschwindigkeit von hinten und dann hat er einfach seinen Instinkten nachgegeben und hat den einfach in die Bande gedrückt. Ne? Das kann ja mal passieren. Ich habe auch, aus den letzten Jahren ist da ja ganz selten nur etwas passiert bei solchen Aktionen. Insofern kann man ja noch absolutes Verständnis dafür haben.
Ja, also für mich fast genauso schlimm wie damals die Aktion von Dylan Groenewegen gegen Jakobsen. Ja. Drückt den da meiner Meinung nach voll mit Absicht in die Bande und wie gesagt, der wie heißt der Sprinter von Groupama FDJ, Jack Stewart, der hat da großes Glück gehabt, dass das wirklich so eine, ja, so eine Bande war, die da nicht gleich nachgibt, sonst wäre nämlich das Ding nach innen geklappt und er wäre voll da reingekracht, sondern dass es ja gleichmäßig nachgegeben hat und er da so ein bisschen entlang gleiten konnte.
Also drei Sachen sind mir dazu eingefallen. Drei Sachen, ja. Also ich möchte immer, also Nasser Buhani ist ja nun wirklich kein unbeschriebenes Blatt. Ich sag mal im rücksichtslosen Auftreten, im weitesten Sinne, wie man es sehen kann. Ich möchte ihm aber immer noch unterstellen, dass das jetzt nicht so kommt. Also er ist jetzt nicht, er wollte nicht komplett Jack Stewart in die Bande drücken, sondern er hat einfach in dem Moment, also relativ dumm versucht, seinen Platz zu verteidigen und hat ihn dann weggedrückt. Also dass er jetzt die Bande, also ich glaube, ihm wäre auch lieber gewesen, wenn er keine Bande gewesen wäre, aber vielleicht hat er auch nicht realisiert, wie nah die schon da dran sind. Das ist der erste Punkt. Punkt zwei, ich musste immer an Jackie Stewart denken, an diesen Autorennfahrer bei dem Namen, das ist irgendwie auch komisch ist. Punkt drei, und das ist das vielleicht Wichtigste, der Hersteller von dieser Bande, die da verwendet wurde, soll bitte immer überall alle Banden machen.
Ja, übrigens bei den belgischen Klassikern sind jetzt zum ersten Mal diese, was heißt zum ersten Mal, aber da sind jetzt standardmäßig auch diese neuen Balustraden zum Einsatz gekommen, die halt nicht da mit diesen, die so, ja, wie soll man sagen, glatt quasi sind und nicht mit diesen einzelnen Füßen da rumstehen.
Also ich fand das auch, ne, also das wäre noch von einem Jahr, also wäre da die gleiche Bande gewesen wie bei diesem schlimmen Sturz da, dann wäre das ganz, ganz übel ausgegangen. Bin ich auch völlig da. Die sollen die Banden immer nur noch nehmen, also dem Hersteller auch. Jeder Radprofi soll dem Hersteller jedes Jahr 100 Euro überweisen, also nur noch die Banden nehmen, keine Ahnung.
Aber ich glaube, das ist sogar so ein, also ich habe da noch nicht etwas drüber gelesen auch oder überflogen, so ein recht junges Startup, die damit jetzt recht viel Geld auch verdienen.
Ja,
zu Recht. Die diese Banden herstellen.
Zu Recht. Ja, Buhani, also ich weiß auch nicht, wie lange man das noch mitmachen soll mit dem. Also...
Nö, also da muss halt der Verband mal durchgreifen, finde ich.
Ja, das meine ich jetzt anders ausgerückt. Also wie lange kann man den noch im Peloton fahren lassen? Muss man ja fast sagen, ne? Weil der ist nun mal einfach eine Gefahr. Der potenziell ist der bei jedem Sprint eine Gefahr für sich und andere.
Ja, das kann man schon so sagen, weil das ist das erste Mal, dass er da auffällt.
Ja, also wenn ich mir so einen Namen schon merke, ich meine, erledigt es erst mit
dem Alter. Ich meine, du möchtest ja auch nicht bei Rund um Köln mit dem auf die Zielgerade kommen.
Ich möchte bei Rund um Köln überhaupt mal wieder auf die Zielgerade kommen. Und wenn dann Mani da beteiligt ist, dann lasse ich dem auch gerne noch am Ende durchfahren. Ne? Aber das geht halt irgendwann nicht mehr. Also ich finde nicht, also ich würde, glaube ich, bei jeder Startliste erstmal denken, wenn ich Sprinter wäre und würde den auf der Startliste denken, würde ich mir sagen, ach, ja, wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn er irgendwo am Berg hängen bleibt mal zwischendurch. Ich würde auch, glaube ich, mir langsam überlegen, ob ich als Teamchef den überhaupt noch verpflichten würde, weil das ist ja jetzt auch keine Publicity, die man haben will.
Mit Sicherheit nicht, nee. Also bereitet dir mehr Ärger, als dass er dir irgendwie einen Werbeeffekt bringt.
Ja. Ich hoffe es zumindest so, dass das so gesehen wird und nicht anders. Weil das wäre traurig, wenn sich da hier das Team Arkea Samsic denkt, ach, ist egal, Hauptsache den Medien, was ist egal. Also er ist dann da disqualifiziert worden, aber ne, eine Woche später kann er dann auch schon wieder fahren und das kann ja auch irgendwie nicht richtig sein. Also ich frage mich auch, ob man so jemanden mit einer Strafe im Sinne von, du wirst jetzt mal für einen Monat rausgenommen oder für zwei, ob das den überhaupt erreichen würde.
Ja, also wie gesagt, Dylan Groenewegen wurde für die Aktion bis zum Mai gesperrt, die er gemacht hat.
Ach ja, Herr Buhani, melden Sie sich doch mal. Wir können doch mal darüber reden. Vielleicht können wir ein paar Sachen aufarbeiten, die Ihnen dann Gutes tun. Also, dass Ihnen gut geht. Viviani hat gewonnen, das hattest du noch richtig erwähnt, vollkommen richtig. Mehr gibt es da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ich muss jetzt mal gucken. Fiasko für Boa hast du beim nächsten Rennen schon als Überschrift. Das ist eine Überschrift, das könnte man auch als täglich größtes Murmeltier im Frühjahr zumindest sehen, bis auf die Katalonien-Rundfahrt. Was haben sie denn da schon wieder gemacht beim Scheldepreis?
Ja, also Scheldepreis ist ja traditionell sowas, wo so ein Rennen, wo sich viele Sprinter tummeln, ja, und so ein bisschen als inoffizielle Sprinter-Weltmeisterschaft gilt, war auch in diesem Jahr wieder sehr stark besetzt von den Sprintern her. Und es war so, dass dann mal im Finale eine recht 30-Mann-Gruppe mit einigen, also mit dem kompletten Bora-Sprintzug und dem von der König Quickstep vorne war. Und man hätte gedacht, es gewinnt auf jeden Fall einer von der König oder von Bora Hans Grohe. Am Ende Jasper Philipsen, der Sieger von Alpecin Phoenix. Und Bora, was haben die gemacht? Die haben sich einfach komplett blamiert mit ihrem Sprintzug. Also die haben es
komplett blamiert.
Ja, also so schlechter kann man den Sprint nicht fahren. Die haben Pascal Ackermann da erst eingebaut und dann haben sie ihn auch noch ans falsche Hinterrad gebracht, sodass er da überhaupt gar keine Chance mehr hatte, um den Sieg zu fahren, wo man eigentlich denken müsste, bei dieser Konkurrenz sollte er doch zumindest da in Richtung Podium kommen. Mhm, aber am Ende war es nur Rang 6 für sie. Und Podium wurde übrigens komplettiert dann von Sam Bennett und Mark Cavendish.
Yeah. Hat mir doch gesagt, ne? Also, dass er ihn nochmal sehen, oben auf dem Podium. Also, zwar jetzt nicht ganz oben, aber wenn du bei der König Quickstep fährst, dann schafft jeder mal einen Podiumsplatz im Frühjahr. Darf jeder mal ran. Hat mich sehr gefreut, das zu lesen. Und ich meine, was soll ich sagen? Oh, Entschuldigung. Oh, langer Tag. Bora. Ich meine, jeder kann ja mal einen schlechten Tag haben, ne? Aber das Frühjahr ist jetzt insgesamt, wie eben schon erwähnt, also bis auf jetzt den bei der Katalonien-Rundfahrt von Kemner und Sagan. Erster Platz von Paris-Nizza, von Schachmann. Gut, das sind jetzt schon schöne Werte, aber ich sag mal, südlich von Paris geht's noch, aber nördlich von Paris wird nichts gewonnen. Das ist schon.
Nee, also muss man ganz klar so sagen, die haben sich das mit Sicherheit anders vorgestellt und es gab einige Rennen, in denen die Mannschaft nicht sehr glücklich agiert hat und dann kam halt noch sowas dazu, wie jetzt beispielsweise die Quarantäne bei den belgischen Rennen.
Ja, aber wenn du kein Glück hast, kommt noch das Pech dazu, in Ordnung, aber na, ich weiß nicht. Irgendwie scheint es da so zu sein, dass wenn da irgendwie ein Knoten platzen muss, damit es weitergeht. Und vielleicht schenken sie das früher auch schon ab und sagen, wir konzentrieren uns auf die Rundfahrten. Das wird in Deutschland wahrgenommen. Den Rest wen interessiert denn in Deutschland eine Flandern-Rundfahrt oder irgendwie ein Scheldepreis? Das ist in Deutschland eh keine Sau. Wir gehen auf Giro, Vuelta und Tour. Wir machen den Armstrong und dann wird das schon laufen. Vielleicht ist das ja auch der Plan dahinter. Und dann können wir das erst am Ende des Jahres bewerten.
Ja, also da kann natürlich sein, dass sie sich dann mehr noch den Fokus auf die Rundfahrten jetzt legen.
Dann haben sie zu Ende, wenn sie jetzt eine davon gewinnen oder das grüne Trikot zum Beispiel bei der Tour mal wiederholen oder so etwas.
Ne? Klar, also Erfolge bei der Tour de France stellen sowieso alles in den Schatten.
Ja, genau. Dann können sie sagen, ja, alles klar. No, hat doch geklappt. Was wollt ihr denn? Ich glaube, wir können das erst, also ne, wir können natürlich nach dem Frühjahr ein Fazit ziehen und sagen, Bora, okay, war auch da. Aber am Ende der Saison, gerade für so ein deutsches Team, wird es dann glaube ich, erst am Ende wirklich bewertbar. Wenn der König jetzt ein super Frühjahr fährt in Belgien, ne, und für die Belgier, ja, dann ist doch eigentlich der Rest des Jahres nur noch so, wenn jetzt noch was, irgendwie einen großen Klassiker da gewinnt, da ist dann der Rest des Jahres, also diese ganzen Rundfahrten, das ist ja nur Beiwerk. Dann ist doch schon alles gut für die und den Sponsor. Und für Movistar, die das erste Mal jetzt nach über eine Stunde fünf überhaupt nur in der Sendung erwähnt werden, fragt man sich, wie lange ist da noch alles gut, wenn eine Alejandro Valverde nicht mehr fahren sollte. weil dann gibt es auch keinen Sieger mehr, der sozusagen für den Grand Prix Gran Premio Miguel Indurain für immer gebucht ist.
Ja, das Rennen, also Grand Prix Miguel Indurain gibt es ja schon länger. Das ist so ein bisschen das Warm-up für die Baskenland-Rundfahrt, sag mal so am Tag oder weiß gar nicht, ein Tag oder zwei Tage vor Start der Baskenland-Rundfahrt findet das immer statt. Und ja, bei Werder haben wir gesagt, in der letzten Sendung schon, ist wie, ja, als hätte da einer irgendwie so ein bisschen einen Schalter umgelegt. Plötzlich dann bei dieser Katalonien-Rundfahrt ganz anders aufgetreten, wieder fast wie in alten Tagen mit 40 Jahren, bald 41. Die erreicht er nämlich am 25. April. Und ja, hat da beim Grand Prix Miguel Indurain seinen lang ersehnten Sieg geholt und den auch ja gegen die ganze Astana Armada da im Alleingang fast rausgefahren.
Ich dachte mal gerade, du möchtest den Satz beenden und hat diesen auch gebührend gefeiert und hat es einfach wie Bilder von seiner Siegesfeier in der Hinterhand, so kompromittierendes Material über ihn, womit wir erpressen können, also ein Jahr lang beim Chris Monmus oder so. Ja, ist für mich immer noch ein Phänomen, was mir genauso viel Freude wie Angst bereitet. Das Phänomen Valverde. Aber vielleicht ist das auch so, also für mich unerklärlich, also wie man mit fast 41 da jetzt noch mitfahren kann und da ja auch, wie du es gerade schon gesagt hast, ne, nicht gerade die kleinen Fahrer in die Schranken weist, also Luis Leon Sanchez, der jetzt ja auch kein Kanonenfutter ist, ne, und 37 jetzt zwar auch nicht mehr der Jüngste, aber als spanischer Meister auch kein schlechter, also ist das Pokémon im
Mann. Naja, gut, auf der anderen Seite muss man auch sagen, zur Verteidigung von Valverde, und da würde mir jetzt der Chris wahrscheinlich den Kopf abreißen, aber viele dieser spanischen kleinen spanischen Rennen sind ja auch, haben gar nicht stattgefunden in diesem Frühjahr und auch im letzten Jahr überhaupt nicht. Mhm. Und bei diesen, ja, wie Cavendish sagen würde, Shit Races, hat er halt auch viele Siege immer geholt.
Ja. Übrigens hier ganz mal wieder ein Einschub. Wir hatten doch in der letzten Sendung darüber gesprochen, wie man den Namen eines kolumbianischen Fahrers ausspricht. Hat der nicht da auch teilgenommen? Habe ich das nicht gerade in der
Liste? Der ist beim nächsten Rennen auf jeden Fall dabei. Beim Grand Prix Miguel Indurain war, glaube ich, nicht am Start.
Ah, okay, dann werden wir es beim nächsten Rennen dann erwähnen. Wobei er da gar keine herausragende Rolle, wenn ich das richtig sehe, rausgenommen hat. Jetzt kann ich den Vornamen nicht mehr aussprechen, wir haben Angst. Sergio Higuita. Also das H ist stimmlos und das U ist stimmlos. Hat mir mein kolumbianischer Kollege erklärt. Und er hat dann auch noch die Bonusinformation gebracht. Gibt's einen Fußballtorhüter, der dann auch immer falsch ausgesprochen wird. Weil die meisten Reporter sprechen den falsch auf. Also das heißt Higuita, also stimmloses H und stimmloses U.
Wieder was gelernt.
Noch mehr Fragen zu Kolumbien werde ich dann bitte stellen, werde ich gegebenenfalls weiterreichen. Auf jeden Fall. Ich habe es mir dann extra aufgeschrieben und habe die stimmlosen Buchstaben unterstrichen, damit ich es auch nicht vergesse. Und dir geschickt, damit ich es auch nicht den Zettel verlieren kann. Da war ich auch
bei der Sehr Zettel. Gut.
Und ich musste auch dich nochmal fragen, wie wir der Fahrrad oder welcher Fahrrad es nochmal war. Eigentlich ein Desaster. Gedächtnisdesaster beim Hof. Apropos Gedächtnisdesaster, kommen wir vom Gedächtnisrennen für Miguel Indurain zur Baskenlandrundfahrt. Und irgendwie finde ich diesen Schritt von der Flandernrundfahrt zur Baskenlandrundfahrt eigentlich so, ne, vom Titel her ganz kurz, aber es ist sowas von, finde ich, was das diametral Gegenteil. Ja, Baskenlandrundfahrt findet im Baskenlandrundfahrt, wenig überraschend, und startet dort in Bilbao, der, glaube ich, dann auch, ist das die offizielle oder die heimliche Hauptstadt? Doch, ist die offizielle Hauptstadt
von Baskenland. Ich glaube, Vitoria-Gasteiz ist die Hauptstadt von Baskenland.
Echt? Nicht nur vom Radsport, auch von Geografie hast du mehr Ahnung als ich. Insofern nenne ich es der Hauptstadt der Herzen des Baskenlands, Bilbao. Startet dort mit einem Zeitfahren, relativ kurzes Zeitfahren mit 14 Kilometer, also einmal richtig warm fahren. Naja, und da gilt es, glaube ich, in diesen Tagen definitiv Primus Roglic immer zu schlagen.
Ja, man muss dazu aber sagen, es waren anspruchsvolles Zeitfahren. Es ging vom Start weg einen 3 Kilometer Berg fast hoch und zum Schluss ging es auch nochmal, war ein Kilometer fast eine recht steile Wand hoch und mit Sicherheit auch für die Mechaniker ein Albtraum, weil da alle Bandbreiten an Übersetzungen gebraucht werden. Also du brauchst da ja sowieso fürs Zeitfahren ein riesiges Kettenblatt, um da in der Abfahrt mit so einem Zeitfahrrad diese hohen Geschwindigkeiten zu drücken, aber auch gleichzeitig eine ganz kleine Übersetzung, um diese steile Wand da zum Schluss hochzukommen. Boah, und an dem Tag war ich so ein bisschen überrascht. Primoz Roglic war da ganz in der ersten Startgruppe, also ist ganz früh gestartet, während die anderen Favoriten eher gegen Ende unterwegs waren. Und scheinbar war das ein Vorteil. Das hat sich das gesamte Team Jumbo-Visma rausgesucht. Also man sieht beim Ergebnis, Primoz Roglic gewinnt vor Brandon McNulty von UAE, aber dann Jonas Vingegaard und Tobias Voss, zwei weitere Fahrer vom Team Jumbo-Visma. Das war scheinbar so, dass diese frühe Startzeit einen kleinen Vorteil gebracht hat.
Ja, kann ja immer sein, Wind oder so, ne? Also man weiß nicht, welcher Wetterfrosch da in welchem Glas gesessen ist und nach oben gesprungen ist oder runter. Ist das, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wie sieht das aus? Hat die Tour auch am Anfang nicht ein Zeitfahren, was so ähnlich lang ist? Oder habe ich da so komplett Gedächtnisprobleme?
In diesem Jahr.
Genau.
Da muss ich auch kurz nachgucken. Bin mir gar nicht sicher.
Weil so als Fingerzeig, ne, Richtung Tour. Nee, ich glaube, ich täusche mich. Ist auch nicht so wichtig, aber Primož Roglič startet quasi dort wieder, ne? Pogačar auf
Nee,
Platz.
Tour beginnt mit einer normalen Etappe.
Ah, okay, dann habe ich da mich völlig falsch in Erinnerung gekommen. Pogačar auf 5, vielleicht nochmal, um so ein paar Namen zu nennen. Yates auf 6, Schachmann 10. Vogelsang 14, Oskar Freire 16, das sind so ein paar Namen. Aber ist das
Oma
schon.
Freile. Oma Freile.
Oma Freile, was habe ich gesagt?
Oskar Freire.
Oskar Freire. Boah, ich habe meine Brille auch nicht. Heute ist. Bei mir funktioniert nichts. Nennen wir es beim Namen.
Ja, aber recht große Abstände, muss man sagen, für ein 18-Kilometer-Zeitfahren, dass der Zehnte da oder beziehungsweise ja, Platz 10 über 30 Sekunden Rückstand hat. Boah, aber gut.
Ja, aber warte mal, welchen Primož Roglič. Also eigentlich, ne, wie schon wieder in guter Form. Ne? Also Paris-Nizza hat er ja auch irgendwie
Dann
ein
auch.
paar Etappen abgeschossen. Jetzt da auch wieder zeigt er sich zumindest gut. Ist das der Mann, den es dieses Jahr zu schlagen geht? Wieder mal? Wie das in diesem Jahr?
Ja, also ich finde, man sieht schon, für die Tour de France sind das die beiden Top-Favoriten wieder, Primoz Roglic und Tadej Pogacar. Und trotz des Dreifachsieges von Ineos bei der Katalonien-Rundfahrt, ja, würde ich leider für die sagen, dass es da ganz schwierig wird, bei der Tour irgendwie vorne mitzureden, wenn die beiden am Start sind, die beiden Slowenen.
Hast du deine Tourwetten schon platziert? Oder hast du schon Tourwetten platziert auf eine der beiden? Du hast zu
Ja,
lange gebraucht, du hast zu lange gebraucht.
schon platziert, aber auf keinen der beiden.
Ah, okay, da gibt es zu wenig für. Das heißt, du hast jetzt so ein
Ich
Gerard
bin immer für
Thomas.
die Außenseite.
Okay. Gerard Thomas hat schon 1 € gewettet bekommen und wen noch? Wen noch? Lass mich mal googeln. Und Valverde noch ein Herzenseuro. Hast du irgendeinen Euro auf den Deutschen gewettet schon?
Ich glaube, ich habe auf Lennart Kemner was gesetzt.
Du machst da Sachen. Aber solange du immer am Ende im Plus bleibst, ist mir das egal. Wenn du im Minus ist, dann kette ich dich irgendwo im Keller fest. Astana richtig gut. Taktisch richtig gut. Hast du bei der zweiten Etappe, die ja dann, okay, Zeitfahren ist immer noch groß zu sagen. Ist bei Astana da so auch ein Knoten geplatzt? Weil bis dato, wenn ich mir das
Ja, es war
recht.
der erste Saisonsieg für die
Darauf wollte ich
Mannschaft
gerade hinaus, ja.
auf Etappe 2. Das war, ja, ne, auch wieder recht kupiertes Gelände, wie das im Baskenland gar nicht zu vermeiden ist. Insgesamt waren das an dem Tag von Salla nach Sestao 154 Kilometer zwar nur, aber sehr intensiv ausgefahren. Und ja, im Finale Astana, da gab es so eine Patt-Situation sozusagen und die haben das sehr, sehr gut gemacht, ihre numerische Überlegenheit in der Spitzengruppe ausgespielt und Alex Aramburu, wo man eigentlich denkt, Ja, der kann sich da auch bei so einer kleinen Gruppe von vielleicht 15 Fahrern auf den Sprint verlassen, weil er sehr, sehr schneller Rennfahrer ist. War ja auch bei Mailand Sanremo, glaube ich, in diesem Jahr unter den Top 15 sogar. Siebter war er sogar. Dass der eigentlich sich auf den Sprint verlässt, aber der ist da eine Attacke gefahren und durchgekommen.
Hallo?
Ja.
Ja, warst du gerade kurz weg? Also irgendwie war das Signal weg. Oder ich war weg. Keine Ahnung. Du warst stehen geblieben bei, na, Arasenguru fuhr die Aramburu, Aramburu, mein Gott, fuhr die Attacke und war weg.
Ja, genau. Also wie gesagt, der könnte sich eigentlich auf seinen Sprint verlassen. War bei Mailand Sanremo in diesem Jahr
Siebter?
Siebter. Und ja, eher
Absolut.
unkonventionell für so einen Fahrer, dass der da solo rausfährt und das Ding so gewinnt. Aber natürlich sehr erfreulich. Zweiter Platz ging auch noch an Astana. Und als Bonus noch obendrauf sozusagen, es waren zwei baskische Fahrer, die vorne waren, nämlich Aramburu und Omar Fraile.
Und Aramburu hat sich damit auch auf den zweiten Platz nach vorne gearbeitet. Vor Brandon McNulty und Pogacar. Nee, McNulty kann man aber wahrscheinlich eher auch als Fahrer, als Helfer von Pogacar sehen, der den dritten Platz immerhin noch gemacht hat. Und damit auch da reingehalten hat. Ansonsten gehen wir eigentlich, glaube ich, dann direkt zur dritten Etappe, wo dann auch die Herren Slowenen dann mal gezeigt haben, warum sie überall so als die Fahrer angesehen werden, die sie jetzt im Moment sind. Denn da haben Pogacar und Roglic einfach mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, den anderen gezeigt, mit wem sie dieses Jahr definitiv rechnen müssen. Also da hatten Alfa Valverde, Yates, Landa und Konsorten einfach auch nicht gut ausgesehen.
Ja, das war am Ende diese Etappe Amorio Hermoalde Laudio, 167,7 Kilometer, eine Bergankunft, zwar der Anstieg zum Schluss nur gut 3,1 Kilometer lang, aber 10,2% im Schnitt steil, also das war eine Wand, die es da hochging, im Prinzip dreimal die Flash-Ballon, wenn man so will, zum Schluss die Meuse-Argonne, die sie da bestreiten mussten. Und ja, ich fand das krass, also wie da die beiden mit dieser Weltklasse Konkurrenz förmlich gespielt haben, da mehrmals angetreten haben, und da hat man gleich gesehen, wenn die beiden losfahren, dann kann da selbst so ein Adam Yates, der relativ locker die Katalonien-Rundfahrt gewonnen hat, nicht mitgehen. Und das ist genau das, was ich meinte, da wird es Ineos bei der Tour de France dann auch tendenziell eher schwierig haben, wenn die beiden in der Form sind. Und ja, am Ende hat's Tadej Pogacar im Sprint gegen Roglic gewonnen.
Das sieht ein bisschen so aus, als könnten die sich gegenseitig ausmachen schon, wer was gewinnt, wenn sie sich einigermaßen absprechen könnten oder würden. Macht dir das ein bisschen Angst, so in Bezug auf Spannung für die Rundfahrten?
Nee, also im Prinzip Spannung nicht, weil das ist ja anders als beispielsweise es noch war, als so ein Team Sky da dominiert hat, dass da nur einer aus einem Team gewinnen kann, sondern es ist ja jetzt ein Zweikampf mehr oder weniger. Und ich würde es gar nicht auf einen Zweikampf beschränken, sondern wie gesagt, die anderen haben auch ihre Chancen, wenn sie kreativ sind und vielleicht auch mal von einer Rivalität der beiden profitieren. Und man sieht jetzt auch, wir haben beide nicht die stärksten Mannschaften an ihrer Seite. Also Jumbo-Visma im letzten Jahr noch sehr dominant gefahren bei allen Rennen. Jetzt auch bei der Baskenland-Rundfahrt Primoz Roglic ganz oft alleine isoliert, und auch Team UAE Emirates, klar, die haben gar nicht die Mannschaftsstärke in der Breite, wie sie ein Team Ineos aufbieten kann.
Aber glaubst du nicht, dass die beiden sich so ein bisschen auch so nach dem Motto, okay, wenn wir uns nicht bekriegen, also so eine Art Agreement miteinander treffen werden, als Landsleute vielleicht auch, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber so nach dem Motto, okay, wenn wir bis zum letzten 5 Kilometer kommen und das dann unter uns austragen müssen, bis dahin herrscht zwischen uns beiden hier so, ich tue dir nicht weh, du tust mir nicht weh, weil wir eben beide nicht die vernünftigen Mannschaften haben. Wir tun dir nichts, du tust uns nichts. Und dann gucken wir am Ende, weil wenn wir es schaffen, bis zu Kilometer 5 vor Ziel bei einer Bergankunft zu kommen oder so, dann wird es immer auf einen von uns beiden hinauslaufen. Ist natürlich die Frage, ne, wenn Pogacar das dritte Mal gewonnen hat, dann wird Roglic wahrscheinlich auch seine Mannen einspannen, wenn es nötig ist. Aber ja, also ich meine, es wird für die anderen Teams ja auch nicht dadurch einfacher, dass man zwei Teams hat oder zwei Fahrer hat, auf die man schauen muss, anstatt wie früher, dann hat man nur auf Ineos geguckt und hat es nur gegen Ineos versemmelt.
Ja, für die anderen ist es mit Sicherheit nicht leichter, aber dadurch wird es, das tut eher dem Rennen gut, wenn es da mehrere Fahrer oder beziehungsweise zwei Mannschaften gibt, die irgendwo angreifbar sind auch. Also ich fand es also früher in den, ja, vor 5 Jahren oder so bei der Tour de France dann doch sehr einödig, als da gar nicht die Chance bestand, wenn da so ein Zug am Berg fährt, da überhaupt eine Attacke zu fahren. Jetzt ist es ja so, dass Attacken möglich sind, gerade auch im Hochgebirge beispielsweise, wenn halt da nicht so ein Zug von vorne fährt und alles vereitelt, da müssen halt die beiden auch mal selbst reagieren und da besteht durchaus immer die Möglichkeit oder die Gefahr auch, dass sich da mal einer übernimmt.
Also du glaubst oder du hoffst dann darauf, dass einerseits der Team, dass der Zug Ineos diesmal benutzt wird, um anzugreifen und nicht um zu verteidigen, und
Genau, das
andererseits
ist ja auch das, was der Dave Brailsford gesagt hat letztes Jahr beim Giro, dass er da das Team drauf jetzt ausrichten möchte, dass er darauf steht, wenn die halt so ihre Siege rausfahren.
und das andererseits aber auch, ne, also Carapaz, Bernal, vielleicht ein, na, helf mir schnell, Quintana und so weiter, dann im Hochgebirge, Chaves vielleicht noch, dann zusammenspannen auch und dort.
Und einen zweiten Punkt vielleicht noch, den ich anbringen möchte, kann auch gut sein, dass die beiden ja sich da ein bisschen verkalkulieren, weil wenn du bei jeder Rundfahrt wirklich, wo du am Start bist, da scheinbar in Topform bist, weiß ich nicht, ob du das so über so eine lange Saison, also eine richtige Radsportsaison, im letzten Jahr war es ja eine sehr komprimierte Saison durch die Corona-Pandemie bedingt, ob du das auch ja im Juli so wieder aufbauen kannst.
Das hatte ich mir auch noch notiert, ne? Ob das überhaupt möglich ist, das vom letzten Jahr zu wiederholen, wo Roglic ja, ich muss jetzt mal kurz gucken, weil ich traue meinem Gedächtnis an der Stelle nicht, wo er ja im vergangenen Jahr, sag ich mal, wo er quasi Ende Oktober die Vuelta mit dominiert hat.
Ja, und
Im
hat er schon
August.
bei der Tour de l'Ain Ende, wann war das? Im Anfang August war er schon im Prinzip in Topform.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus, ne, dass er von Anfang August bis Anfang November, also im Prinzip für 3 Monate, die ganze Zeit unter Volldampf gefahren ist. Und wenn er damit jetzt anfängt, dann braucht man nur eins und eins zusammenzuzählen, wann die Luft halt rausgeht, ne? Also.
Ja, und das hat man ja öfter schon beim Giro und auch letztes Jahr bei der Tour so ein bisschen gesehen, dass hinten raus das Benzin so ein bisschen zu Ende ging. Und man muss ja immer noch sagen, also viele Rennen er auch gewonnen hat, wie die Vuelta beispielsweise, sein größter Erfolg bei einer Gesamtwertung, bei einem Etappenrennen in Frankreich ist immer noch der Gesamtsieg bei der Tour de l'Ain.
Ja, das stimmt. Ich widerspreche nicht, euer Ehren. Kommen wir aber nochmal zur vierten und letzten Etappe, also die wir jetzt besprechen können, weil das war nun mal heute, wenn ich das richtig sehe. Die Etappe von Vitoria Gasteiz nach Hondarribia. Auch eine Etappe mit nicht gerade sprinterfreundlich, aber auch jetzt nichts, was man als wirkliche Bergetappe ansehen würde. Und ich weiß auch nicht warum, aber bei solchen Etappen habe ich immer so das Gefühl, dass wie du da sagst, benutzt das Wort Hasardeure für so etwas immer gerne. Ne, dass so Leute, die sich
Ja,
fast.
also ich hätte da fest mit Ausreißern gerechnet auf der Etappe heute. War aber nicht so, weil da scheinbar ein Interesse da war, bei so einer Etappe in der Gesamtwertung anzugreifen. Und ich fand es sehr, sehr spannendes Rennen, weil da die Gesamtwertungsfahrer sich richtig wehgetan haben. Also da an diesem letzten Berg hat unter anderem dann Mikel Landa beispielsweise angegriffen oder Brandon McNulty von UAE, der in der Gesamtwertung immer noch sehr gut liegt und der ja von Pogacar im Prinzip so ein bisschen als Waffe genutzt wird, um Primoz Roglic aus der Reserve zu locken. Und man hat wieder gesehen, der war da recht schnell ziemlich alleine. Also er hatte noch zwei Teamkollegen. Der eine ist kurz vor der Bergwertung zurückgefallen und dann war halt Chaos in dieser Favoritengruppe. Die hat sich dann nochmal geteilt. Dann ist unter anderem mit Emanuel Buchmann so eine Sechsergruppe rausgefahren. Ja, und da fand ich dann die Taktik von Jumbo recht seltsam. Also die haben da einen Mann, Jonas Vingegaard, vorne in der Gruppe mit McNulty, der dann letzten Endes das Führungstrikot von Roglic übernommen hat, dabei gehabt, haben die nicht zurückgepfiffen und hinten hatte Roglic nur einen Mann zum Arbeiten, der so ein bisschen halbherzig durch die Führung mit durchgegangen ist. Aber ja, am Ende hat man mehr oder weniger kampflos das Führungstrikot hergeschenkt und ja, wird man sehen, ob das die richtige Taktik am Ende war.
Vielleicht kommt da jetzt auch schon die Einsicht, dass man nicht jedes Rennen gewinnen muss oder nicht jedes Rennen gewinnen will und vielleicht auch Körner braucht. Vielleicht haben die gestern Abend da zusammengesessen und sich genau das gleiche überlegt, was wir uns heute Abend überlegen. So ein Dampfkessel kann halt nur nicht für 3 Monate immer Vollpower geben.
Ja, aber ich weiß nicht. Also wenn ich irgendwie so einem Fahrer wie McNulty würde ich nicht unbedingt Zeit geben. Also er ist jetzt 23 Sekunden vor Primoz Roglic im Gesamtklassement. Und ja, Roglic muss jetzt im Prinzip angreifen, wenn er die Rundfahrt noch gewinnen will. Und ist halt immer dem Risiko des Konters durch Pogacar ausgesetzt. Mhm.
Ja, aber vielleicht dachte man, ja, das stimmt, ne? Vielleicht sind die Baskenland-Rundfahrt am Ende des Tages dann doch gar nicht so viel wert. Und sie haben einfach nur ein paar gute Trainingstage, die ersten 3 gehabt und haben dann gesagt, okay, wir setzen punktuell Reize, aber möchten halt nicht überreizen. Oder er hat einfach einen schlechten Tag gehabt, das kann man auch so, ne? Also einfach eine Mischung aus schlechter Tag und viele taktische, kleine, dumme Entscheidungen, die in der Summe dann dazu geführt haben. Ne? Sei es, dass man jetzt den falschen Mann vorne mit hatte oder nicht richtig mitgearbeitet hat. Und hinten jemand, der Helfer auch nicht den besten Tag hatte.
Ja, aber
wird sich zeigen.
Vielleicht also, nochmal. Vielleicht, also das Etappenfinale fand ich halt sehr, sehr spannend ausgefahren in dieser Spitzengruppe. Emanuel Buchmann hat da gezeigt, dass er jetzt doch in Richtung Giro d'Italia, finde ich, auf dem vollkommen richtigen Weg ist. Von Tag zu Tag wird er da jetzt besser bei der Baskenland-Rundfahrt. War ja vorher im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada. Und hat im Finale da 2-3 Mal auch angegriffen. Natürlich so ein bisschen das Pech eines Bergfahrers oder seines Fahrertyps, dass er nicht so explosiv ist und da nicht im Sprint was ausrichten kann. Dadurch, dass dann Astana am Ende den nächsten Sieg durch Jon Izagirre geholt hat.
Vielleicht sagt sich auch Roglic am Ende des Tages, solange ich Pogacar nicht ziehen lasse, kann ich das alles am letzten Tag, weil am letzten Tag gibt es ja dann nochmal einen ordentlichen Hügel am Ende, kann ich das alles am letzten Tag noch so entspannt rausfahren? Also da gibt es ja, wie lang ist der? Oder sieht das in der Perspektive?
Das ist dieser
Anstieg, 5 Kilometer.
Letztes Jahr auch bei der Vuelta dabei war, zu dieser Wallfahrtskirche in Arate. Ich glaube aber persönlich, dass sich das gar nicht am letzten Berg entscheiden wird, sondern schon vorher.
Beim Krabbeln?
Nee, das sind zwar Berge, die sind nur 3 Kilometer oder 5 Kilometer lang, aber wahnsinnig steil. Und wenn du da nicht über eine gute Mannschaft verfügst, dann ist es schwierig, so ein Rennen zu kontrollieren da und ja, deine Gegner in Schach zu halten.
Ja, aber
das geht ja nur rauf und runter.
Vielleicht ist das, aber wenn du sagst, ohne Mannschaft wird es dann schwer, dann ist Roglic vielleicht auch nicht der richtige Mann für diesen Tag wiederum, ne? Wird interessant. Also ich würde mir auf jeden Fall das ist der Samstag, ne? Der letzte Tag der Baskenland-Rundfahrt, glaube ich.
Genau, ja. Und jetzt im Prinzip die nächste Etappe Nummer 5, ist jetzt auch nicht super leicht. Also da gibt es auch bei Kilometer 131, also rund 29 Kilometer vor Ziel, kommen sie dann auch nochmal auf einem schweren Berg, was heißt schwer, aber auf einer Bergwertung, 3. Kategorie an. Also vielleicht so auch eine Etappe, die Überraschung bergen konnte.
Gut, damit haben wir uns auf den neuesten Stand gebracht und euch damit auch. 11 Kapitel schon hier. Das ist schon ordentlich. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Also mit Nerven schon, aber noch lange nicht fertig mit der Sendung. Denn als erstes gibt es jetzt die Vorschau auf die nächsten Rennen. Ich sag mal, wir werden wahrscheinlich wieder aufnehmen in ungefähr 2 Wochen. Das heißt, wir haben heute den 8., rechnen wir mal 14 Tage drauf, das macht dann den 22. Das heißt, wir haben bis dahin das Finale der Baskenland-Rundfahrt am diesem Wochenende, Freitag, Samstag noch. Dann haben wir in der darauffolgenden Woche am 18. das Amstel Gold Race, 21. Flèche Wallonne, 25. Lüttich-Bastogne-Lüttich. Stimmt das so?
Genau, ja, also da sind wir dann schon quasi aus dem Baskenland in die Ardennen gewandert und zwischendrin beginnt dann auch noch am 23. April die Tour of the Alps, diese Vorbereitungsrundfahrt auf den Giro d'Italia.
Ah ja, stimmt, genau. Das war nochmal. Aber ansonsten sind da auch viele Preise, viele Rennen schon wieder gestrichen worden von den kleineren, ne?
Also trotzdem. Ja, auch von den kleineren Rennen wurden natürlich viele, also diese spanischen Rundfahrten beispielsweise, alle irgendwie jetzt in den Mai reingeschoben, oder beispielsweise die Algarve-Rundfahrt findet, glaube ich, jetzt auch im Mai statt, was ich ganz erstaunlich fand. Also Portugal, die hatten ja am Anfang des Jahres also so ein riesiges Problem scheinbar mit Corona, und deswegen wurde es auch verschoben, sind jetzt aber an Teilen des Landes wohl schon wieder unter 50er Inzidenz.
Ja, ich habe das mit Portugal jetzt einigermaßen ausführlich betrachtet, aus dem Grund, dass wir einfach im letzten Jahr zu Zeiten, als es dort noch überhaupt nicht, also was gab es natürlich auch Corona, und es gab aber eigentlich ordentliche Sicherheitsmaßnahmen, im Urlaub ja noch war, in Lissabon auch, und zu der Zeit damals war das noch alles entspannt, und dann ging es da wirklich durch die Decke sozusagen. Und die haben es einfach ganz knallhart, also Portugal sind da, die Portugiesen waren da, sind da sehr pragmatisch angegangen, haben einfach alles runtergefahren. Und dann wurde es auch relativ schnell wieder, ne, also draußen, Cafés sind alles auf und so weiter. Jetzt mittlerweile, also nur draußen und mit großen Sicherheitsmaßnahmen, aber wenn die das so weiter da machen, also ist jetzt auch ein Land, das ist wahrscheinlich, ne, also es gibt halt diese Zentren, ne, jetzt wie Lissabon, Porto und so weiter und so fort. Aber dann in so Hinterland auch, da ist halt auch dann nicht so viel. Ja, mal gucken. Ich drücke den Portugiesen natürlich in jeglicher Hinsicht die Daumen, egal für was. Also sehr, sehr schön. Also kann ich jedem nur empfehlen, da mal, wenn wieder alles normal ist und man Urlaub machen kann, dorthin zu fahren. Ach, du warst ja auch da. Du warst ja nach mir noch da, ne?
Ja, genau. Aber an der Algarve halt. Also.
Du warst in Porto, bist du gelandet, ne?
Nee, in wie heißt es? Faro.
Faro. Ja, stimmt. Wo ich noch einen Tag vorher oder einen Tag hinterher am Flughafen war, ne? Und da irgendwie Auto getauscht. Stimmt. Ja, die Portugiesen haben da anscheinend zumindest von außen betrachtet einiges richtig gemacht. Hm. Gut, das war unsere kleine Vorschau auf Rennen, die es kommt. Und dann kommt die beliebte Rubrik, sonst immer so Audio-Trailer, sonstiges. Paris-Roubaix ist verschoben. Ich glaube, das war kurz nachdem wir die letzte Sendung hatten, dass es bekannt gegeben wurde. Ja, 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, können wir aber frei, können wir den ganzen Tag Paris-Roubaix gucken. Das war der einzig positive Aspekt des Ganzen. Du hast ja den Wetterbericht für Ende Oktober, für Anfang Oktober schon mal angeguckt, und es wurde Regen angesagt im Durchschnitt. Ja, da hast du dich auch gefreut. Also win-win-win, oder wie werten wir das?
Ja, wurde leider am 1. April bekannt gegeben, und war leider kein Scherz. 3. Oktober, ich denke auch.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber in der Meldung steht der 2. Oktober, ne?
Ja, aber von der UCI wurde es am 1. In der Meldung drin.
Ja, aber hier steht UCI, Oktober Sunday, Oktober
3. New Dates, 2. und 3. Oktober.
Ja, diese Eurosport-Schreiber, was steht denn da? Da steht, guck mal, in der Meldung, in der Überschrift steht, geplant am 1. Oktober auch rein, das Männerrennen soll am 2. Oktober stattfinden, das Frauenrennen einen Tag früher. Liest denn da keiner mehr gegen?
Aber ich denke, im Oktober ist das Rennen jetzt auch nicht so schlecht aufgehoben, mit dem Hintergrund auch vor der Weltmeisterschaft in Flandern, könnte das nochmal so, ja, ein Anreiz für die ganzen Nordklassiker-Fahrer sein, sich da am Ende des Jahres so richtig nochmal in Form zu bringen.
Moment, ich werde gerade hektisch. Mir wird gerade vom Laptop gesagt, dass, wenn ich jetzt nicht ihm Strom gebe, Gott sei Dank. Ja, absolut. Also ich fand das, ich finde die Entscheidung ist jetzt erstmal richtig, ne, bevor wieder ein Amtsarzt den Herrn Denk nach Hause schickt, bevor da wieder böses Blut kommt. Und ich bin froh, dass es nicht abgesagt wurde, sondern einfach verschoben wurde. Und im Oktober, da kriegst du auch vielleicht mal wieder deinen Regen. Schlechtes Wetter ist da ja auch nicht unwahrscheinlich. Und wie schon gesagt, am 3. Oktober können wir uns dann einfach eine Glotze hängen den ganzen Tag und brauchen keine Ausrede finden. Insofern jo, alles gut. Hm?
Jo.
Dopingfall bei Vini Zabu. Wird die Wildcard anders vergeben vom Giro? Das italienische Zweitligateam, welches da sich einen Dopingfall angehandelt hat, was soll man machen? Also ich finde jetzt, ne, also ohne jetzt da...
Ja, aber das Problem dabei ist ja, dass es jetzt nicht der erste in letzter Zeit ist, sondern es ist, glaube ich, jetzt dadurch, dass es der, ich glaube, der zweite positive Fall innerhalb des letzten Jahres, muss die Mannschaft jetzt befürchten, eine Kollektivstrafe, also eine Kollektivsperre da einzustecken. Mhm. Und 45 Tage könnte die, zwischen 15 und 45 Tage könnte die ausfallen. Und dadurch könnte es so sein, dass sie nicht am Giro d'Italia teilnehmen könnten, was wieder bedeuten würde, dass diese Wildcard, ja, andersweitig vergeben könnte, werden könnte durch den Veranstalter. Und ja, wenn man böse sein will, dann kann man sich vorstellen, wer da vielleicht irgendwie den Fahrern einen Tipp gegeben hat. Ich kenne einen Herrn, der sich sehr darüber aufgeregt hat, dass er keine Wildcard für den Giro bekommen hat.
Der wäre? Möchtest du den Namen nennen? Ich wüsste es nicht.
Hat einen grauen Bart und graue Haare.
Ein grauer Bart und graue Haare? Papa Schlumpf.
Ja, quasi das italienische Pendant zu Patrick Lefebvre.
Ah, okay. Echt? Meinst du, mit so Stricks wird da gearbeitet?
Boah, weiß ich nicht, wo irgendwo auch Fahrer für Verträge bezahlen müssen, kann ich mir alles vorstellen. Und aber man muss auch sagen, dass da, also reden von Androni in dem Fall, die da auf die Wildcard vielleicht spekulieren, auch Nairo Quintana würde gerne zum Giro d'Italia kommen, aber auch Akea Samsic hat da keine Einladung bekommen, die würden das auch gerne annehmen.
Und ich würde als Veranstalter wahrscheinlich eher den Herrn Quintana dort sehen wollen, der für mich jetzt wahrscheinlich der größere Anreiz ist. Aber andererseits muss man auch sagen, ne, wenn du in deinem Team Fälle hast, die so etwas verursachen oder also wenn du in deinem Team Dopingfälle hast, dann kann man sich einfach nicht beschweren, wenn du da von irgendjemandem, wie soll man sagen, verraten oder angeschwärzt oder sonst was wirst, ne? Lass dir nicht zu Schulden kommen, dann kann ja nichts passieren. Das ist die einfache Aussage, die ich da so sehe, ne? Also.
Ja, und zumal, also, der Fahrer, um den es hier geht, das ist der Matteo De Bonis. Ja, und, EPO im Jahr 2021 scheint immer noch.
EPO ist so 90er.
Ja, eingesetzt zu werden. Aber man muss sagen, in der Mannschaft hat das eine gewisse Tradition. Also, da gab es ja beispielsweise, ich glaube 2013 war das auch innerhalb von kürzester Zeit, zwei Fälle mit Mauro Santambrogio und Danilo Di Luca in dem Team. Hm.
Wie gesagt, EPO ist 90er. Aber wo wir bei dem Thema EPO, Doping, Ärzte und all dem ganzen Gedöns sind, passt auch die nächste Meldung, dass der lebenslang gesperrte spanische Sportler Pedro, wie spricht man das, Celaya, sich bei der Katalonien-Rundfahrt noch mal so ein bisschen rumgedruckst hat im Fahrerlager. Und zwei Zeugen hätten berichtet. Dann denke ich mir immer, naja, okay, also ne, also ist jetzt kein Kind von Traurigkeit mit Motorola, US Postal, Discovery Channel, Astana, Radio Check und ne, Lance Armstrong, Johnny Borenell, Kumpel. Aber ich meine, wie ist das denn? Also wenn er jetzt so eine Art Beschäftigungsverbot hat, ne? Oder wie soll man sagen? Oder also du kannst mir ja nicht verbieten, irgendwo beim Radrennen am Straßenrand zu stehen.
Nee, aber in keiner, wie soll ich sagen, in keiner offiziellen Funktion und auch nicht im Fahrradross.
Ja gut, aber wer kommt in dieses Fahrerlager rein? Also ne, also
ja, nur Leute, die entweder da beschäftigt sind oder offizielle Gäste sind. Und das ist beides verboten für den.
Okay. Und wenn er jetzt über den Zaun gesprungen ist, dann... Also ich versuche ja nur gerade irgendwie... Also ich finde gut, dass sowas verfolgt wird. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Ne? Aber ich frage mich, ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt irgendwie so einen Schuldigen auszumachen. Ne? Wenn der jetzt irgendwie so einem Typen da hinten am Parkplatz, ja, das Sperrband hoch und runter zieht, ob jemand durch darf oder nicht, wenn der dem Fuffi in die Hand drückt und sagt, lass mich mal durch. Ne?
Ja klar, aber die Frage ist ja auch immer, was will der da? Also ja, man muss ja irgendeine Intention gehabt haben, da hinzugehen. Also von daher, deshalb ist es mir auch nur auffällig geworden, was hat jetzt so jemand da noch wieder im Kreise des Pelotons überhaupt für Ambitionen oder was will der da und was hat er bei den Teams da zu suchen?
Das ist die gleiche Nummer wie der Bodycheck, Ja? Also dem muss ja auch klar sein, weißt du, wenn der da rumläuft, dass irgendjemand ihn erkennt. Oder wenn er, wie in dieser Meldung sagt, sich mit Doping-Offiziellen der UCI unterhält, ne? Also das ist, keine Ahnung, das ist wie wenn ich als Messdiener mit einem Bad Religion-T-Shirt in die Kirche gehe. Dass da irgendjemand, ne? Also darf ich mich auch nicht beschweren, wenn ich rausfliege. Ne? Also ist irgendwie komisch. Also da denke ich mir, was haben die, also warum? Wenn er sich mit irgendwem treffen will, dann kann er das doch wirklich im Teamhotel bei der Katalonienrundfahrt oder so, da kann ja auch keiner, wenn er ein Zimmer nimmt im gleichen Hotel, dann kann er sich damit treffen, mit wem er will. Warum müssen die Leute so, also warum stellen die sich
ja,
so
ungeschickt? Vielleicht ist er auch nur öffentlichkeitsgeil.
Ja, gut, dann habe ich auch kein Mitleid, also
oder steht gerne im Mittelpunkt, ich weiß es nicht, aber ja. Das ist, oder er ist einfach nur, ja, sehr plump.
Du sagst plump, ich sag dumm. Ja, vielleicht ist auch sehr dumm.
Das ist ein anderes Wort dafür, ja.
Nicht jeder Arzt ist klug. Das ist so, nicht jeder Arzt ist klug. Ja. Dummer, das, sowas regt mich so auf. Weil ich denke mir noch immer, die Leute wollen mich ja auch für blöd verkaufen. Also der will ja dann auch andere für blöd verkaufen in gewisser Hinsicht, ne?
Ja.
Ach, Idioten. Der soll mal vorbeikommen. Sag ich dem mal ein paar Takte dazu. Wer auch vorbeikommen kann, dem würde ich aber mit offenen Armen, mit offeneren Armen entgegentreten. Ist Philipp Gilbert, der jetzt irgendwie ausgebrannt ist. Ist das so ein Burnout dann wirklich oder ist einfach Erschöpfungszustand oder?
Ich würde sagen, also so wie es so ein bisschen erklärt hat, hat er einfach damals nachdem er sich da bei der Tour de France die Kniescheibe gebrochen hat, zu schnell wieder angefangen, richtig intensiv Rad zu fahren und hat da immer noch Probleme scheinbar und da ist irgendwas beim Wiedereinstieg so ein bisschen schief gelaufen und ja, natürlich für einen Fahrer, jetzt weiß gar nicht wie alt er ist, 38 oder 39 schon, schwierig jetzt nochmal irgendwie, ja, der Karriere da nochmal Schwung zu verleihen.
Mhm. Hört man jetzt aber auch, finde ich, zu vermehrt und ich weiß nicht, ob das einfach ist, dass das positiv zu sehen ist, dass Fahrer so etwas zugeben und oder publik machen, zu sagen, ey, ich brauche jetzt mal, wer war es denn noch?
Tom Dumoulin.
Dumoulin zum Beispiel, genau. Einfach sagen, okay, hier läuft gerade was falsch, ich mache jetzt hier einen Cut und brauche eine Pause. Also eigentlich finde ich das ganz gut, andererseits sind die Anforderungen so an, was haben die früher gemacht, ne?
Also ja, früher wurde über sowas nicht geredet. Ich finde es eigentlich sehr gut, dass das ist halt der Sport auch wieder ein Spiegelbild der Gesellschaft, dass Leute sich auch mittlerweile trauen, sowas öffentlich zu machen und dass es kein gesellschaftliches Tabuthema mehr ist, wenn jemand irgendwie ausgebranntes Depressionen hat. Also ich habe beispielsweise neulich auf Twitter gelesen, dass eine niederländische Radsportkommentatorin ist, das glaube ich, die hat öffentlich gemacht, dass sie so Panikattacken hat. Das war eigentlich auch so ein Tabuthema, über das man nicht redet. Das hat sich aber, finde ich, in der gesamten Gesellschaft ein bisschen zum Positiven zumindest gewendet, dass sowas mittlerweile diskutiert werden darf.
Ja, in dem Zusammenhang auch große Empfehlung, obwohl ich es bisher nur von mehreren Quellen gehört habe, die Sendung Che Krömer. Gibt es, glaube ich, nur auf YouTube oder RBB oder so, wo Kurt Krömer da auch mit einem Gast, ich weiß nicht mehr wem, der über Depressionen spricht und so. Das muss, bin ich noch nicht so gekommen, es zu sehen. Ich habe mir nur eine andere Ausgabe dieser Sendung mit einer DAV. Also das muss ich dir mal schicken. Das ist grandios. Ein Interview zu führen, eine halbe Stunde mit jemandem, den man absolut, wo sich beide absolut hassen. Das ist wirklich, also ein Lehrstück, glaube ich, für Journalismus. Das muss ich dir mal schicken, das ist fantastisch. Kurt Krömer trifft sozusagen Frauke Petri. Also fantastisch. Also das ist ja noch, das habe ich mir zweimal angehört, schon so gut ist das. Depressionen, damit umgehen, ausgebrannt sein und so weiter. Ja, ich finde das sehr, sehr gut. Also, dass man auch nicht nur um anderen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, Mut zu machen, sich selber da auch zu äußern zu oder sich Hilfe zu suchen oder, sondern auch vielleicht präventiv solchen anderen Fahrern, die vielleicht auch, dem man nie was unterstellen wollen würde, aber wo man sagt, ey, pass mal auf, vielleicht mal eine Sekunde früher mal einen Schritt zurücktreten. Ne, hatten wir ja in dieser Sendung auch schon. Dass man sagt, er macht vielleicht mal ein bisschen langsamer, Ja, auch ein Gilbert war ein Supermann, der viel zu viel wieder wollte und zu schnell wieder wollte. Macht vielleicht Sinn, das auch mal als Beispiel an dieser Stelle voranzugehen, absolut. Und ja, alles Gute dann, Gilbert. Also er spricht jetzt hier in dieser Meldung von 4-5 Tage Ruhe und dann mit dem langsamen Training wieder anfangen. Dann denke ich mir, mach doch mal nicht 4-5 Tage, sondern mach mal ruhig 2 Wochen einfach. Leg 2 Wochen die Füße hoch, isst Pommes und guck dir ein bisschen was im Fernsehen an. Binge mal eine Serie durch. Dann wird es vielleicht besser.
Ja.
Und Jakobsen gibt ein Comeback. Also, da geht's wieder positiv zurück zur Sache. Ja, dem haben sie, das war doch die Nummer mit den ganzen Zähnen auch, ne? Also der, wo alle Zähne.
Genau, ja, waren. Und da haben sie im Prinzip das komplette Gesicht rekonstruiert. Ein Wunder, dass A, er überhaupt diesen Unfall überlebt hat und B, dass er jetzt schon wieder, wie lange ist es jetzt her? Jetzt haben wir Mitte April, der Unfall war im August. Wie viele Monate sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, ist ja ein bisschen mehr als ein halbes Jahr später oder dreiviertel Jahr fast, da schon wieder auf dem Rad sitzen kann und bei einer Rundfahrt an den Start gehen kann.
Ja, also ich bin gespannt. Also wenn ich das, also ich freue mich für ihn, dass er anscheinend körperlich wieder in einen Zustand gekommen ist, wo es ihm gut genug geht, sowas zu machen. Andererseits, mein Gott, Mann, einmal solches Glück gehabt. Kann er nicht noch was anderes machen? Also anders als sein Lebenstraum vielleicht, ne? Also er kann nichts anderes, sein Lebenstraum, und vielleicht muss er das
auch. Vielleicht, also es gehen, die Leute gehen ja unterschiedlich auch mit solchen Unfällen um. Also vielleicht hilft es ihm auch, jetzt wieder Rad zu fahren, um das sozusagen vergessen zu machen in gewisser Weise oder damit besser klarzukommen.
Ja, was ich ja gehört habe, er kann sich an nichts erinnern, so selber, ne, von der, was ich.
Das ist ja wahrscheinlich das Positive daran.
Ja, wenn man dem Ganzen was Positives abgewinnen kann, dann das vielleicht, das stimmt schon. Nichtsdestotrotz, alles Gute, schön, dass er wieder da ist. Wenn es ist seine Entscheidung, und wenn er die Entscheidung trifft, für sich wieder Radrennen fahren zu wollen, dann steht es niemandem anderen zu, dann zu sagen, das wäre nicht richtig. So. Letzter Punkt noch, Remke Evenepoel signs for 5 Exteriors with the König Quickstep. Er verkauft seine Seele sozusagen bis ins Jahr 2033.
Ja, ganz interessant. Also, was jetzt dahinter steckt, hinter dieser Meldung, also er hat jetzt 5 Jahre seinen Vertrag bei Patrick Lefebvre verlängert, wobei man da jetzt noch nichts Offizielles gehört hat, dass der Sponsor weiter an Bord bleibt, und von daher kann das natürlich, dieses Papier irgendwo ohne Wert sein, ja, falls das Team irgendwo keinen Sponsor mehr findet. Auf der anderen Seite vielleicht auch clever, falls jetzt da wirklich noch verhandelt werden sollte zwischen Patrick Lefebvre und einem potenziellen Sponsor, dass er dann sozusagen den Wert seines Teams dadurch wieder steigert, wenn ich hier sagen kann, du, lieber Sponsor, ich habe da hier vielleicht das größste Talent des Radsports noch für 5 weitere Jahre auf jeden Fall in meinem Team. Das ist doch auch was, was das jetzt attraktiver macht.
Ja, also Lefebvre ist einfach ein ganz cleverer Hund, ne? Also der hat das, ja, das kann man ja gar nicht anders sagen. Er hat da das Bestmögliche für sich rausgeholt.
Und als, wie soll ich sagen, wir haben es, glaube ich, beim letzten Mal auch schon diskutiert, als Gelackmeierter der Geschichte steht vielleicht wieder Ralf Denk da, der vielleicht auch, war das auch nur irgendwie so ein Gespräch über 5 Minuten mit Patrick Lefebvre, was jetzt aber in der Öffentlichkeit so aufgebläht wird und als vielleicht Druckmittel von Lefebvre gegen potenzielle neue oder alte Sponsoren verwendet wird, clevererweise, auf Kosten von Ralf Denk.
Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, Lefebvre hat da auch so ein bisschen, wie soll man sagen, so noch, der merkt sich sowas, ne? Man sieht sich immer zweimal, und wenn er dann noch einem einen mitgeben kann, das kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht liegen bleibt, sozusagen. Aber mein Gott, also am Ende des Tages, ich glaube, die Einschätzung von dir, es ist irgendwie auch nicht so wirklich richtig hundertprozentig das Papier wert, wo es draufsteht. Wenn irgendjemand Lefebvre mit den Dollarscheinen um die Ohren wirft, dann glaube ich auch, dass das dazu führen würde. Ne? Jeder hat seinen Preis beim Profisport. Das glaube ich einfach.
Das ist richtig.
Nicht, ja. Dass ich das gut
finde. Man hat es ja bei einem Mark Hirschi auch gesehen.
Genau. Ne? Also nicht, dass ich das gut finden würde, aber ich bin da felsenfest von überzeugt. Und ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Und wenn er 5 Jahre, ne, also sein Wert hat er auf jeden Fall damit gesteigert, also seinen Teamwert, der Herr Lefebvre. Und das, da, damit hat er schon vieles
richtig gemacht. Man kann jetzt auch gespannt sein, also Remco Evenepoel soll als erstes Rennen gleich den Giro d'Italia bestreiten, ob er dann quasi der neue Bademeister wird, der aus dem Training heraus den Giro gewinnt.
Ja.
Ohne Rennen.
Das würde, ich glaube, das würde mich nicht fröhlich machen. Gar nicht fröhlich machen. Aber wer weiß, warten wir ab. So, also, wir entlassen euch in die weitere Frühjahrssaison. Bedanke mich ganz herzlich. Ich habe mal wieder vergessen, mir einen Sendungstitel zwischen euch aufzuschreiben, aber ich glaube, nicht jeder Arzt ist clever. Geht durch, oder? Können wir machen?
Sehr gut.
wir haben was gelernt, nämlich dass Sergio Higuita so ausgesprochen wird, dass es manchmal auch sein muss, dass man eine Flasche an der falschen Stelle wegwirft. Und auch gelernt, dass man sich immer bedanken muss. Deswegen danke ich allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für A, eure Treue, B, eure netten, immer wieder kommenden Kommentare, C, wenn ihr uns etwas Gutes tut im Sinne von einer kleinen Spende oder auch wie die Tage, ich glaube gestern oder vorgestern gekommen, eine Aufwandspende. Das ist Produktionszeit. Wir haben, glaube ich, gestern oder vorgestern Zeit bekommen für so gut 2,5 Sendungen, die ich dann durch Auphonic schieben kann. Die macht dann, also die gehen jetzt an den Hörer, die uns gestiftet hat. Du bist dafür verantwortlich, dass diese und die nächste Sendung einfach gut klingen. Selber schuld. Und in erster Linie danke ich noch dir, Thomas. Mach es gut, bleib gesund. Du, alle Hörerinnen und Hörern und euren Familien und allen, die euch was bedeuten. Tschüss.
Ciao, ciao.